Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 61. Folge von Games Insider. Das Thema heute: Grenzfälle mit dem Untertitel Wie Spiele an unsere Grenzen gehen. Ich bin der Benedikt und begrüße einen Grenzgänger unter uns, zumindest in Bezug auf Spiele, den Andy. Hi Andy.
Guten Morgen. Aha, der Grenzgänger bin ich jetzt hier also schon.
Ja, irgendwie ja schon, ne? Wenn ich so sehe, was du für eine Expertise hast, was du für eine Sammlung hast und was hier so im Vorfeld schon so ein bisschen durchgeschieden ist, was du da an Spielen so heute nennen wirst und so weiter, glaube ich schon, dass man das sagen kann. Und ich sage nur Thema Elden Ring und Komplettlösung und
Ja.
Ja. Bin übrigens gestern gerade in Elden Ring, ich muss das leider kurz erwähnen, absolut an meine Grenze gestoßen bei Malenia, dem Endboss im Harligbaum-Dungeon. Kennst du vermutlich, ne?
Ich bin auch zu 99% durch, aber ich habe mich noch nicht an sie rangetraut, um ehrlich zu sein. Sie ist wirklich so einer von drei letzten Gegnern, die ich noch nicht gemacht habe. Aber ich weiß, was das für ein Biest ist. Ich habe schon genügend Videos gesehen.
Furchtbar. Also ich bin ja mega overpowered, habe ja so ein bisschen da rumgecheatet beim Leveln, aber die ist trotzdem so schwer. Also ja, könnte man fast eine eigene Folge machen, deswegen wir lassen es lieber. Also Malenia, boah, Biest, ein Biest. Aber irgendwann werde ich sie dann umhauen, bestimmt. Ja, ja, Sönke ist heute nicht dabei, ne? Der ist im Urlaub und ich habe mir vorhin noch gedacht, vielleicht auch ganz gut, weil du erinnerst dich ja, Andy, dass er immer ganz gern über Death Stranding motzt. Und ich glaube, das wäre heute dauernd gefallen, weil das hat ihn ja auch an seine Grenzen gebracht, im Job und auch im Spiel irgendwie und so. Also deswegen dachte ich mir so, ja, Death Stranding hat man jetzt genug als Thema. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir es zu zweit machen, ne?
Ja. Ja. Aber vielleicht sollten wir heute mal erwähnen, wer auf die Idee zu dieser Folge kam. Das war ja keiner von uns dreien, wenn ich mich recht entsinne.
Stimmt, ja, das wäre fair. Es war nämlich unser Cutter, der Manuel. Weil der meinte irgendwann, hat uns eine Sprachnachricht geschickt, so, ja Jungs, wie wäre es mal so eine Folge über Grenzen, so in Spielen. Und dann haben wir so kurz überlegt, ja, was meint er denn eigentlich und so, ja. Und er meinte dann halt vor allem so Spiele, die uns im Job an unsere Grenzen gebracht haben. Und wie wir so sind, ne, haben wir dann ein bisschen überlegt, ja, kann man machen so, vielleicht noch ein bisschen ausschmücken. Und jetzt haben wir uns so einen Modus überlegt, wie wir es machen wollen. Also erstmal vielen Dank, Manuel. Toller Tipp auf jeden Fall. Also wir wollen in dieser Folge zwischen zwei verschiedenen Arten der Grenzüberschreitung unterscheiden in Bezug auf Spiele. Wollen uns aber auch gleichzeitig keinerlei inhaltliche Grenzen setzen, ne, passt ja auch so zum Thema. Also jeder kann sagen, erzählen, was er möchte. Aber wir unterteilen es ganz grob, und zwar einmal in negative Grenzüberschreitungen. Also Spiele zum Beispiel, die uns aufgrund ihrer spielmechanischen Unzulänglichkeit und Herausforderungen, ja, oder einfach aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades an unsere Grenzen gebracht haben. Oder Spiele, die uns halt emotional irgendwie so mitgenommen haben, und zwar eher negativ, dass wir dann gesagt haben, okay, das ist unsere Grenze, ne? So, also jetzt mal so grob zusammengefasst. Und dann haben wir natürlich noch, Andy, die positive Grenzüberschreitung.
Genau, das wäre dann so das Gegenpol. Also da möchten wir dann über Spiele so ein bisschen philosophieren, die uns gerade aufgrund ihrer Grenzüberschreitung begeistert haben. Und das kann jetzt auch alles Mögliche sein. Das kann sowas Profanes sein, wie dass die Hardwaregrenzen gesprengt wurden oder dass eine alte Konsole, eine alte Hardwareplattform nochmal so richtig ausgenutzt wurde und auf eine außergewöhnliche Art und Weise, ja, ich sag mal, so gedehnt wurde. Und auch so, dass man so einen Blick über den Tellerrand wagt, wenn ein Spiel aufgrund seines außergewöhnlichen Spieldesigns irgendwie ja auch hier die Grenzen eines Genres gedehnt hat oder überschritten hat, und Spiele, die aufgrund ihrer Grenzüberschreitung vielleicht sogar die Branche ein bisschen weiterentwickelt haben. Da habe ich so ein, zwei Fälle hier mir aufgeschrieben.
Genau, also das ist jetzt mal ganz grob. Wir haben das jetzt auch gar nicht so durchgeskriptet und sind auch mal gespannt, was da jetzt mal rauskommt, ne? Also ich bin sehr gespannt und würde sagen, Musik ab. Ja, man fängt ja immer so mit den schlechten Nachrichten an, ne? Es gibt, ich habe hier eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht. Dann sagst du immer so, ja, die schlechte zuerst. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Negativen an, ne? Also die negativen Grenzüberschreitungen. Wir haben ja schon gesagt, so in welche Richtung das gehen kann. Tja, Andy, was fällt dir da als erstes ein vielleicht? Leg doch mal los.
Ja, also wo ich halt wirklich als erstes denken muss, ist halt, wenn es halt um Schwierigkeitsgrade geht. Wenn mich ein Spiel an die Grenzen gebracht hat, weil es so unfassbar schwer ist. Da ist mein erstes Beispiel, oder besser gesagt, meine ersten beiden Beispiele sind älteren Datums, also sind jetzt nicht innerhalb meiner Tätigkeit als Spielekritiker oder Journalist entstanden, aber die muss ich einfach erwähnen. Das sind die Klassiker Shadow of the Beast 2 und Driver.
Oh ja.
Und bevor sich jetzt einer fragt, wieso ich gerade diese beiden Titel in einem Atemzug nenne, sie sind vom selben Team, nämlich Reflections. Da stecken dieselben Entwickler dahinter.
Ach, ich glaub, ja, das wissen die wenigsten. Ja. Ja, doch, ich weiß es, aber ich hab's vergessen. Stimmt.
Mit Reflections habe ich schon so eine kleine Hassliebe. Also ich finde zum Beispiel Shadow of the Beast 3, finde ich ein fantastisches Spiel. Da war ich total überrascht. Die können ja auch richtig gutes Spieldesign machen. Aber Shadow of the Beast 2 ist das einzige Spiel, was mir einfällt, was so unfair und so haarsträubend ist, dass ich selbst mit einem Unverwundbarkeits-Cheat es nicht durchspielen kann, obwohl das Spiel nicht mal eine halbe Stunde lang ist.
Echt? Ist das so kurz?
Wenn man es an einem Stück durchspielt. Das ist super kurz, ja. Aber es gibt da eben Sackgassen, quasi ist so eine Grube, wenn du da reinfällst, dann wird dir ständig Energie entzogen. Wenn du aber diesen Unverwundbarkeits-Cheat hast, naja, dann versucht das Spiel halt, dir die unendlich große Energie rauszuziehen, was halt nicht geht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, den Amiga zu resetten. Also den Commodore Amiga, wo das Spiel lief damals.
Ja, war ein reines Amiga-Spiel, ne?
Nein, es ist auch für Mega Drive. Also für ein paar Konsolen ist es später noch erschienen worden.
Ah, okay.
Aber es war ursprünglich ein reines Amiga-Spiel. Ich glaube, Atari ST-Version gab es davon auch noch. Die anderen Versionen habe ich aber alle nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Es hatte jedenfalls unfaire Rätsel. Die Gegner waren einfach random. Man musste eigentlich alles auswendig lernen. Die Koalitionsabfrage war viel zu pingelig. Alles drum und dran. Wie ich in meinen elitären Listen Spiele aufgeführt habe, habe ich immer so einen Schwierigkeitsgrad mit angegeben. Und habe ich unterschieden zwischen leicht, mittel, schwer. Und da habe ich damals unmöglich reingeschrieben. Und Driver? Ja, das Tutorial.
Oh ja. Ich fühle total mit dir. Ich habe das getestet damals für die Fun Generation. Ich kann mich lebhaft dran erinnern. Ach du Scheiße.
Da frage ich mich auch bis heute noch, wie das durch die Qualitätsabteilung gegangen ist. Also wer da wirklich dachte, dass das so eine gute Idee ist. Weil es ist ja ansonsten wirklich ein sehr gutes Spiel. Man könnte sogar fast schon sagen, ja, es war sogar das beste Spiel, was Reflections je gemacht hat. Das erste Driver. Eben wegen der innovativen Idee oder des innovativen Konzeptes. Aber das Tutorial war halt schon so ein krasser Bock und wahrscheinlich auch für viele eine Grenze, die sie nicht überschreiten konnten. Damit war das Spiel ja praktisch wertlos, weil du musstest das Tutorial durchspielen, damit du das eigene Spiel spielen konntest.
Ja, genau. Also mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das ist ja so ein Action-Rennspiel-Driver. Man ist ein Undercover-Cop. Ich glaube, Tenner hieß der Ganze, ne?
Ja.
Man muss in der Einstiegsmission in der Tiefgarage rumcruisen und muss da bestimmte Fahrtests bestehen, die einem das Spiel halt so vorgibt. So, keine Ahnung, 360-Grad-Turn oder Fahrslalom zwischen den Betonpfeilern durch. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was es noch alles war. Diverse Fahraufgaben und das mit einem knackigen Zeitlimit war das, ne? Das war, glaube ich, das Hauptproblem.
Ja, innerhalb von einer Minute musstest du das schaffen.
Minute, ja, genau. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann war halt Game Over. Und dann hast du halt nie die erste Mission gesehen. Das war echt so krass. Ja, ich musste es testen, wie gesagt, damals. Da war ich noch junger Redakteur bei der Fun Generation und fand das Spiel dann, nachdem ich das geschafft hatte, auch richtig gut. Hab, glaube ich, 9 von 10 gegeben. Aber diese Einstiegsmission, da habe ich richtig geschwitzt. Da habe ich auch zum ersten Mal so gezweifelt, ob ich für den Job so geeignet bin. Weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich habe da Stunden für gebraucht, bis ich dann endlich geschafft habe. Weiß nicht, wie lange hast du gebraucht damals?
Oh Gott. Also ich habe es in der Tat auch geschafft.
Ja, das habe ich jetzt vorausgesetzt.
Ich kann ja nicht mehr sagen, wie lange ich gebraucht habe. Also ich glaube, ich habe gar nicht mal so lange dran gesessen. Vielleicht auch 1-2 Stunden oder so, was aber halt immer noch steil ist, wenn man denkt, es ist das Tutorial.
Ja.
Und
ja,
es war halt zu einer Zeit, das war halt so ein bisschen mein Glück, das war so die Zeit, wo ich gerade solchen Geschicklichkeits- oder Rennspielen in diesem Falle ziemlich gut und trainiert drin war. So Ende der 90er, da habe ich diese Spiele, ich will nicht sagen im Schlaf gespielt, aber da war ich deutlich besser als heute, wo ich nicht mehr sowas so hochfrequent spiele.
Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Ich habe ja schon gesagt, wir setzen hier keine Grenzen, wollte ich eigentlich später ansprechen, aber auch so ein Thema negative Grenzen, das ist bei mir auch mittlerweile so ein bisschen so die Reflexe. Ja, klingt jetzt so nach alter Mann, aber Ü40, ne? Und es gibt so Spiele, wo ich mittlerweile echt Probleme habe. Ja, ist mir auch letztens wieder aufgefallen. Ich probiere ganz gerne mal so alte Shoot'em-ups aus, ja, so, was weiß ich, Gradius oder Contra, so eine NES-Version, ja. Die hole ich immer mal wieder raus, weil ich die so ein bisschen noch so meine spielhistorischen Lücken auffüllen will. Und ich merke jedes Mal, ey, ich bin einfach zu schlecht dafür. Ich versage so gnadenlos da. Also aufgrund meiner Reflexe oder aufgrund meiner mangelnden Fähigkeit, mir das irgendwie zu merken, so die Abläufe, weil es ja auch viel auswendig lernen, ne? Boah.
Aber da würde ich gern die Frage stellen, wie lange probierst du es denn?
Ja, nicht so lange. Da fehlt mir dann meistens so die Geduld. So 10 Minuten, 15 Minuten, dann merke ich immer so, okay, yeah, kommst mal maximal ins zweite Level oder so und jetzt müsstest du dich halt da reinfuchsen und auswendig lernen. Also ja, wahrscheinlich würde ich schon weiterkommen, wenn ich jetzt langen Atem hätte, aber ich habe ihn halt nicht, ne?
Das ist nämlich der Unterschied. Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, dass mir auch einfach die Geduld fehlt und mir fehlt die Geduld, weil es halt so viele andere Spiele gibt, die ich spielen möchte.
Genau.
Ja. Aber ich habe dann schon gemerkt, wenn ich mich mal ranhänge, also wie ich hier die Turrican-Spiele in der Turrican-Flashback-Kollektion gespielt habe, das ging. Oder Apidia habe ich auch gut durchgespielt. Oder zumindest mal die japanische Version von Contra Probotector auf Mega Drive, wo du einen Lebensenergiebalken hast. Die konnte ich auch. Also die kann ich immer noch durchspielen. Und das, obwohl das Spiel jetzt echt nicht gerade einfach ist.
Ja, aber du kennst die wahrscheinlich aber auch noch, ne? Von früher.
Ja, natürlich, aber trotz alledem andere Spiele, da fehlt mir schon eher die Geduld oder die kann ich nicht durchspielen, weil sie mich nicht mehr so motivieren und die kenne ich auch noch von früher.
Hm.
Ich müsste jetzt ein Beispiel aus der Mottenkiste rauskramen, irgendein schweres Actionspiel oder Reaktionsspiel, was ich damals nicht gespielt habe. Das Problem ist, das sind nicht viele, um ehrlich zu sein.
The Last Ninja vielleicht.
Oh, The Last Ninja ist ein ganz schlechtes Beispiel, finde ich, weil The Last Ninja ist aber ein gutes Beispiel hier für das Thema. Das ist eigentlich auch so ein Grenzgänger, wenn man mal drüber nachdenkt. Das war eigentlich spielerisch nicht gut, oder? Das hatte auch total random Rätsel gehabt und ganz komische Sprungpassagen gehabt.
War grafisch halt toll damals für C64-Verhältnisse, ne?
Klar, Grafik und Musik sind ein Knaller, ohne jeden Zweifel. Aber ich weiß noch, dass die Happy Computer damals hat die Spieler, glaube ich, so 61% oder sowas gegeben. Das war damals ein Riesenskandal, ja? Nur paar 60%. Aber wie gesagt, spielerisch ist das auch nicht viel mehr, um ehrlich zu sein. Und das liegt halt daran, weil das Spiel auch an die eigenen Grenzen geht. Also ich erinnere nur an diese eine Passage, wo du da über diesen Fluss mit diesen schwarzen Sumpfblasen da springen musstest.
Oh ja, ja, ja.
Oder wo du diesen einen Drachen, der da aus der Höhle rauslugt und du musst pixelgenau so eine Stinkbombe auf ihn werfen oder so eine Granate. Ich weiß gar nicht genau, was es letztendlich war. Und wenn du das halt nicht pixelgenau geschafft hast, Leben weg oder sogar Game Over. Und das passt ein bisschen zu dem anderen, was ich mir notiert habe, von wegen hoher Schwierigkeitsgrad. Spiele, wo du pixelgenau springen musst, zum Allgemeinen.
Mm-hmm.
Was ja in den 80er Jahren schon durchaus gang und gäbe war, aber da war es eigentlich mehr so, ja, man wusste es halt nicht besser. Die Programmierer haben halt sich nicht wirklich Mühe gegeben, ein gut spielbares Spiel zu machen. Heute hingegen gibt es so Spiele wie The Impossible Game. Spielt man einen Kreis oder ein Quadrat? Ich weiß es gar nicht jetzt genau. Aber du springst ja nur durch irgendeinen Hindernisparcours. Und da musst du pixelgenau springen. Und das ist das Konzept dieses Spieles. Weshalb es ja auch The Impossible Game heißt. Oder ich habe mit Freunden drüber geredet und die haben auch so Sachen rausgepackt wie die selbst erstellten Levels in Super Mario Maker. Da sind sicherlich auch einige an ihre Grenzen gestoßen, wie sie das probiert haben.
Ja gut, die waren natürlich auch fies designed, ne? Wo du auch wirklich pixelgenau da immer ankommen musst, am Rand genau und, ne, und dann schnell demnächst auf den Kopf springen und so. Keine Ahnung, habe ich nicht so viel gespielt, deswegen.
Ja, das ist jedenfalls, da fehlt mir wirklich die Geduld und da habe ich auch keine Lust mehr. Und das ist so eine Grenze, wo ich mir denke, also das brauche ich auch nicht. Das ist für mich dann auch kein gutes Spiel mehr in dem Moment. Wenn halt es einfach nur drauf angelegt wird, dass ich jetzt hier so oft wie möglich den Knüppel auf den Kopf geschlagen bekomme.
Mhm. Aber ja, das ist ein ganz gutes Thema jetzt, so mit diesem Schwierigkeitsgrad oder wenn ein Spiel auch so umständlich ist und so. Weil mein erstes Beispiel, was ich rausgekramt hatte, ist super retromäßig. Mein erster Computer war ein C16, habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt im Podcast. So wie ich da auch dran gekommen bin, halt, ja, wieso nicht C64, war halt ein C16. Und da gab es ein Spiel namens Ghost Town.
Oh, davon habe ich zumindest gehört, aber gespielt habe ich es nicht.
Ja, das war so ein Action-Adventure, da musst du einen Schatz finden, den sagenumwobenen Schatz von Ghost Town und man sollst dann noch den bösen Zauberer Belekro töten und das war relativ komplex, es gab 19 Räume voller Gefahren, Rätsel, musst halt dann so durchlaufen, so raumweise, musst den richtigen Weg finden, Gegenstände einsammeln, Schlüssel, eine Schaufel, ja, und dann woanders benutzen, um dann weiterzukommen, dann gibt's dann irgendwelche Gegner, die von der Decke hängen, Riesenspinnen, musst magische Barrieren deaktivieren, ein ziemlich cooles Spiel eigentlich. Problem war, man konnte halt jederzeit sterben. Du musstest halt was ausprobieren, du wusstest halt die Lösung nicht und hast dann zum Beispiel an eine Dornhecke gelangt und dann warst du tot. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei dahingestellt, aber gut, es war halt Ende der 80er. Und mein Problem mit dem Spiel war, es war eins meiner ersten Spiele überhaupt, also die ich überhaupt gespielt habe. Und dann direkt so ein relativ ausgetüfteltes Action-Adventure. Und das hat mich so an meine Grenze gebracht, weil ich halt einfach keine Erfahrung hatte, was so mit Spielen an sich und dann auch mit dem Genre. Und deswegen hat mich das mega an meine Grenze gebracht. Das war so das allererste, was mir einfiel. Da dachte ich direkt, Ghost Town ist trotzdem rückblickend so eins meiner liebsten Spiele, weil es hat es nicht geschafft, mir meine Begeisterung für das Medium irgendwie mir wegzunehmen. Es hat mich dann eher so angestachelt. Ja, probier's nochmal. Und hab's halt nie durchgespielt bis heute. Muss ich irgendwann mal nachholen, irgendwie auf dem Emulator oder so. Weil das Spiel war echt gut. Das war von Udo Gerz, deutscher Entwickler, der damals sehr viel für den C16 gemacht, auch so Spiele wie Winterolympiade, Sommerolympiade und so, deutscher Entwickler. Ja, das ist ein schönes Spiel. Habe ich auch was drüber geschrieben für golem.de 2019, habe ich so ein bisschen über meine erste Computerliebe geschrieben, also über den C16 werde ich mal verlinken. Und da kann man so ein bisschen so diese Leidensgeschichte noch nachlesen. Und ein Spiel, was ich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen möchte, was mich auch an meine Grenzen gebracht hat auf dem C16, war ein Fußballmanager namens Soccer Boss. Ich glaube, ich habe das irgendwann auch schon mal erzählt im Podcast. Du, wir machen schon so viele Folgen irgendwann. Fragt man sich immer, habe ich das jetzt mal meinen Freunden erzählt oder habe ich es im Andy erzählt im Podcast?
Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern.
Siehst du, also Soccer Boss war ein Fußballmanager-Spiel, war englischsprachig und ich war damals in der 5. Klasse. Ja, und da fängst du zwar gerade mit Englisch an, aber deine Englischkenntnisse sind doch sehr beschränkt. Wir haben das halt immer so zu zweit gespielt, so mein bester Zockfreund und ich, der Thilo. Ja, grüße Thilo auch an dieser Stelle. Und haben nicht so viel verstanden, so diese ganzen Taktikoptionen und so, also so die Grundzüge, ne, so, ah ja, du kannst ein 4-3-3 einstellen, das hat man dann schon irgendwie verstanden. Wir haben auch Fußball gespielt im Verein, aber so die ganzen Kniffe und wenn du den Stürmer da hinstellst, war halt alles auf Englisch, war bei uns egal, weil irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht und man hat ja dann irgendwann auf den Knopf gedrückt, so auf Return und dann gab es dann Spieltag und dann hast du gesehen, okay, wir haben gewonnen oder wir haben verloren und die Tabelle und das hat uns schon gereicht irgendwie. Aber unsere Grenze war immer, ja, die Spielzeit, die wir halt hatten. Also meine Eltern waren damals immer so der Meinung, ja, 2 Stunden, das reicht. Ja, dann geht er mal ins Fußballtraining oder geht mal raus, macht was anderes. Und dann konnten wir nicht abspeichern, weil auf dem Bildschirm stand dann immer, wenn du dann auf Save gegangen bist, auf Englisch, press play and record on tape. Also diese Anweisung. Und wir hatten halt die Datasette angeschlossen. Und ich habe das damals aber nicht kapiert, was das heißt, ja. Und dann wussten wir halt nicht, okay, wir hätten wahrscheinlich eine Leerkassette reinlegen müssen, da den Spielstand abspeichern und dann würde die Spielkassette rein. Also ich glaube, so hat das damals funktioniert. Ja, ich habe es halt nie ausprobiert. Ja, und deswegen hat uns das dann an die Grenze vom Spiel gebracht. Und wir konnten es nie weiterspielen als, keine Ahnung, Spieltag 10 oder so oder 12, weil es halt schon doch recht komplex war. Und ja, da muss ich auch noch dran denken. Also das waren so meine ersten Grenzerfahrungen negativer Art überhaupt. Aber irgendwie waren sie dann doch gar nicht so negativ, weil ja, es hat einen dann trotzdem dann irgendwie gejuckt, weißt du, so dran zu bleiben und es dann beim nächsten Mal zu verstehen. So, deswegen war es eigentlich gar nicht so negativ, obwohl es jetzt in diese Sektion hier reinfällt.
Ja, yeah, aber da könnte es doch sein, dass du vielleicht heute die Spiele sogar vielleicht besser spielen kannst, weil du jetzt erfahrener bist, weil das hört sich doch schon eher danach an, dass das damals ein Problem war, weil du halt noch gar keine Spiele gewohnt warst.
Richtig, genau, ja. Das hat mich direkt so einfach an die Genre-Grenzen gebracht und halt an die, ja, so die User-Grenzen einfach, wenn du nicht weißt, wie funktioniert so ein Spiel überhaupt? Was musst du da überhaupt machen? So ein Action-Adventure, ja, oder in dem Fall ein Managerspiel, wenn es halt auf Englisch ist. Ja, genau.
Kennst du den Klassiker Impossible Mission?
C64, ja, kenne ich.
Das ist so ein Spiel, das habe ich als Kind auch nicht wirklich gecheckt oder halt nicht wirklich durchspielen können. Und das gilt bis heute als eines der schwersten C64-Spiele aller Zeiten. Und ich frage mich, ob die Leute es erstmal genau mit Verstand angeschaut haben. Ich finde, das ist total leicht und man weiß, wie das geht. Also das ist so etwas, wo meine Grenze sehr weit nach hinten geschoben wurde. Das ist einer der wenigen Klassiker, die ich im Schnitt einmal im Jahr durchspiele.
Echt krass. Aber
so just for fun, ja. Und ich spiele es auch wirklich immer durch. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich einen Durchlauf nicht geschafft habe.
Das muss ich mal nachholen. Also das ist so ein Spiel, das habe ich mal damals irgendwie reingeschoben. So, ja, und fand es wahrscheinlich auch zu schwer oder so aufs erste Anspielen. Aber habe ich nie gespielt.
Aber es ist wirklich sehr fair, wenn man halt weiß, wie es funktioniert und was das Spiel von einem will. Ich finde, das ist ein sehr, sehr faires Spiel. Aber was ein sehr unfaires Spiel ist, fällt mir nämlich gerade ein, kennst du auch Jet Set Willy?
Jet Set Willy? Ist das auch C64-Ära? Sagt mir irgendwas.
Nein, also ja, also es ist eigentlich ein ZX-Spectrum-Spiel, gab es aber auch für den C64 und das war der inoffizielle Nachfolger zu Manic Miner, auch ein Spectrum-Spiel ursprünglich. Und Manic Miner war so, das gab es so in den Anfang der 80er Jahre, Das Spiel bestand aus mehreren Bildschirmen. In jedem Bildschirm musste man irgendwelche blinkenden Dinge einsammeln. Man hat so ein kleines Männchen gespielt, konnte mit laufen, springen. Und da sind halt total abstrakte Figuren und Gegner rumgelaufen oder geschwebt. Man musste denen halt ausweichen. Und Jet Set Willy hat dasselbe Konzept genommen, hat das in eine Open World, kann man sogar fast schon sagen, verfrachtet, weil es gab nicht einzelne Levels, sondern es gab ein großes Haus, worin man rumlaufen konnte, auch vor und zurückgehen konnte. Und die C64-Version, die stieß bei allen Leuten an ihre Grenzen, weil die hatte so einen schwerwiegenden Bug, weshalb man sie nicht durchspielen konnte.
Na super.
Weshalb nämlich mindestens ein Raum, vielleicht sogar mehrere, total kaputt war und da konnte man nicht durchlaufen und man ist, glaube ich, auch sogar gleich direkt gestorben und so. Also das ist auch eine Art von Grenze, ja, die vor Probleme sorgen kann oder halt allgemein Bugs. Ich meine, das ist ja auch heute noch. Vor, ich glaube jetzt 4 oder 5 Jahren, habe ich dieses Kingdom Come Deliverance, dieses eine Rollenspiel, was sehr auf Mittelalter getrimmt ist, habe ich eine Lösung zu schreiben dürfen und boah, da bin ich auch an meine Grenzen gekommen, weil ein verbuggtes Spiel ist schon mal eine Hausnummer. Das auch noch zum Release zu spielen, eine Rezension zu schreiben, ist auch noch mal was. Aber eine Komplettlösung.
Oh ja.
Wow. Wow. Also das ist wirklich einer der schlimmsten Jobs, die ich bislang hatte und wo ich als, ja, jetzt mal so als Schreiber so an meine Grenzen gestoßen bin, wo ich wirklich sehr, sehr viel geflucht habe.
Naja, klar. Gerade so Bug-Geschichten, Speicherbugs oder so, ne, wo ganze Spielstände verschwinden und so, also da hat man ja schon einiges erlebt, ja.
Wie viele Stunden musste ich in Mass Effect Andromeda neu spielen, weil meine Speicherstände kaputt waren?
Oh Gott, ja. Das sind auch Grenzen, ne? Aber weil du gerade sagst, Komplettlösung und Job, also da fällt mir auch diverses ein, also muss ich sagen. Habe ich auch auf jeden Fall schon erzählt in unserer Gamecube-Folge, diese Lösung zu Super Mario Sunshine, ne? Da war das Spiel nicht das Problem, es war ja gar nicht so schwer. Also Super Mario Sunshine ist ein ganz normales Nintendo Jump'n'Run, hat ein paar knackige Passagen und die kann man aber alle schaffen. Also es ist ja auch kinderfreundlich relativ, ja. Ist jetzt auch nicht total einfach. Ist halt ein gutes Super Mario Spiel. So, ich finde es sehr ausbalanciert. Aber das Problem waren halt diese zeitlichen Grenzen, ne. Die habe ich ja schon öfter hier skizziert. Wenn es dann halt heißt, okay, du hast eine Woche Zeit, 4 Seiten Test, machst ein Testvideo, machst eine Moderation, schneidest sie bitte noch zusammen, ja. Muss auf die Heft-DVD drauf. Und du fängst bitte mal mit dem ersten Teil der Komplettlösung an. Und hast dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, es waren 7, 8 Tage Zeit, ja. Und ich war zwar damals noch ein paar Jährchen jünger als heute und hatte auch wirklich viel Zeit, hatte keine Familie. Also ich konnte wirklich durcharbeiten, habe dann auch jeden Tag 15, 16 Stunden nonstop geackert, also echte Schichten eingelegt und dann richtig durchgeackert und halt dann wenig geschlafen. Und ja, ging halt damals, ne, 5 Stunden schlafen, dann irgendwie einen Kaffee rein und dann am Nachmittag noch ein Red Bull oder so, ne, und dann noch ein Kaffee und sehr ungesunde Zeit, ne, zwischendrin Pizza bestellt und nur gezockt, 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 Notizen gemacht. Aber selbst da war dann irgendwann Schicht im Schacht und ich weiß nicht, nach 5. und 6. Tag war ich dann halt am Ende meiner Kräfte halt. Ist ja auch kein Wunder, so bei dem Lifestyle. Und hing dann irgendwo im letzten Level fest und hatte aber damals einen Freund zum Glück, einen guten Kumpel, den Frank. Der war der absolute Hardcore-Zocker. Gut, der war auch arbeitslos zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Also ein bisschen Klischee. Und der wusste ich, hatte auch Mario 64, Super Mario 64 extrem gesuchtet und auch wusste da alle Geheimnisse, hat das auch durchgespielt und so, kannte das in- und auswendig und ich wusste, der hat die Skills dazu, ja. Und wenn der jetzt frisch da ankommt um die Ecke und ich kann nicht mehr, der schafft das bestimmt. Dann habe ich den dann angerufen, habe ihn glaube ich auch noch abgeholt, gesagt, hier, du musst mir helfen, ich schaff's einfach nicht. Die Zeit sitzt mir im Nacken und dann hat er mir wirklich das Ding zu Ende gespielt, Endgegner besiegt. Hat mir auch mit der Lösung noch geholfen und dann habe ich das irgendwie alles auch noch geschafft, ja. Also so kam dann auch irgendwie der Test zustande und die Lösung und bin ich ihm auch heute noch sehr dankbar und da hat er mir quasi geholfen, diese Grenze, die ich glaube ich längst überschritten hatte, dann doch noch irgendwie, ja, weiß nicht, abzustoppen oder mich da irgendwie rauszuholen. Ja, aber das hat mich auf jeden Fall an meine Grenzen gebracht. Und da gab es immer mal wieder so Spiele oder Artikel und Lösungen, wo das halt so der Fall war. Aber das war so, ja, so das Prägnanteste, was mir hängen geblieben ist.
Ja, so bezüglich Artikel, also Rezension, fällt mir nur ein Beispiel bei mir ein, weil ich da doch recht viel Glück hatte, weil die meisten meiner Auftraggeber, gerade Demonius, die haben mir gesagt, häng lieber noch 1, 2 Tage dran, damit's ordentlich ist. Da hat niemand eben auf die Trommel gehauen, es muss sofort im Release oder wenn das Embargo fertig ist, muss der Artikel online sein. Es gab ein Spiel, da hätte ich jetzt auch mir noch 1, 2 Tage mehr Zeit geben können oder andersrum, ich hätte es nicht unbedingt durchspielen müssen. Vor meinem Auftraggeber Gamesend war das damals. Aber ich habe es halt gemacht. Und das war haarscharf. Da habe ich wirklich bis kurz bevor Embargo habe ich da dran gesessen, habe es wirklich in der allerletzten Minute durchgespielt und konnte dann die Rezension eben dann auch mit diesem Wissen schreiben. Und das war das letzte God of War von 2018. Da hatte ich Glück gehabt, dass sie mir da den Auftrag für die Kritik gegeben haben. Lösung sollte ich so oder so schon machen. Und das war halt eben, was noch erschwerend dazu kam. Ich musste halt nicht nur eine Kritik schreiben, ich musste halt noch eine Lösung schreiben. Und da musste ich schon so ein bisschen zweigleisig fahren. Und da sage ich auch ganz klar, das würde ich heute so nicht mehr machen. Weil da habe ich auch alles eingefahren vom Privatleben hin und her. Das mache ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr nötig. Und das ist auch absolut nicht gesund. Und was bei mir noch der kleine Nachteil hinzukommt, ist vielleicht aber langfristig vielleicht sogar ein Vorteil. Ich habe meinen Körper nie ausgetrickst mit Kaffee oder Red Bull oder irgend so einem Scheiß.
Ja, sei froh.
Nach dem Motto, irgendwelche, ich hätte jetzt fast gesagt, lebenserhaltende Maßnahmen, ja, schlafverkürzende Maßnahmen, niemals habe ich das gemacht. Also wenn ich hier total übermüdet arbeite, läuft das in der Regel so ab, dass ich irgendwann mitten am Abend mal kurz für eine halbe Stunde hier wegpenne an meinem Schreibtisch und in meinem Sessel oder besser in meinem Stuhl ist es jetzt momentan. Ich habe mir immer gesagt, nee, ich will da meinen Körper nicht mit austricksen, weil ich das könnte ich irgendwann mal bereuen.
Ja, ich habe die Kurve ja gekriegt irgendwann, aber zu der Zeit, ne, Agentur gerade gegründet, das war ja die GamePro-Zeit am Anfang 2001, 2002 und da haben die halt auch sehr, sehr gut bezahlt. Dann, du bist halt jung und aufstrebend, du willst die Agentur aufbauen.
Ja.
Ja, da bin ich schon so ein bisschen über meine eigene Grenze, also sehr lange gegangen. Also das ging bestimmt die ersten 2-3 Jahre so, bis der Laden halt auch lief und so. Da profitiere ich zwar heute quasi immer noch von im Nachhinein, aber das war nicht gesund. Also
ja,
da gab es diverse Geschichten hier, weil wir von Reflections hatten, dieses Spiel Stuntman. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, das habe ich aber nur angespielt, also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen.
Ja, das war ja so ein bisschen so Driver-mäßig, so ein Action-Rennspiel, wo du aber halt dann irgendwelche Stunt-Szenen nachgedreht hast, so, weißt du, so, du hast ihn so nachgespielt als Stuntman. Und das war auch sau schwer und da musste ich die Komplettlösung zu schreiben.
Ui.
Ja, und da hatte ich aber noch einen freien Mitarbeiter irgendwie, den Felix, ja, der saß dann immer noch so neben mir, hat dann immer mitgeschrieben, während ich gespielt habe, weil du konntest unmöglich dann irgendwie auf Pause drücken, weil das halt auch so actionmäßig war. Oh, das war auch, boah, will gar nicht drüber nachdenken. Also bin da schon durch die harte Schule auch gegangen.
Ja, und danach diesen Spiel hatte Reflections an Driver San Francisco gemacht. Das war ein nahezu perfektes Spiel, wo du denkst, warum habt ihr nicht immer die Spiele so fair designt, ihr Deppen? Aber das nur so am Rande.
Ja, und warum habe ich das nie gespielt, frage ich mich.
Driver San Francisco ist so ein Top-10-Kandidat für beste Geheimtipps ever. Das ist ein fantastisches Spiel.
Also das ist ein toller Tipp. Ich glaube, das muss ich mal nachholen. Weil ich brauche mal jetzt irgendwas, ne, nach dem Spiel, über das wir hier viel zu oft reden, das dich auch an die Grenzen bringt, das ich am Anfang erwähnt habe. Ich brauche mal irgendwas Neues. Also das muss ich mir direkt mal aufschreiben. Driver San Francisco.
Also für die Leute, die nicht wissen, warum, es liegt halt an einem Konzept. Das ist so ein Metaspiel. Der Tanner, den man immer noch spielt, der fällt am Anfang im Spiel, fällt er ins Koma. Und dann träumt er davon, dass er durch die Gegend fährt. Und er hat im Traum hat eine besondere Fähigkeit. Er kann nämlich sein Bewusstsein rausnehmen und in einen anderen Fahrer von einem anderen Fahrzeug rein switchen.
Mhm.
Und das läuft jetzt darauf hinaus, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel irgendjemanden verfolgt, irgendeinen Schurken verfolgt, und der fährt einem weit voraus, dann kannst du eben aus deinem Bewusstsein rausswitchen und switcht dann in irgendein Auto, was auf der Gegenfahrbahn entgegenkommt und versuchst ihn dann zu rammen.
Mhm. Okay.
Das ist so eine geile Idee und auch super geil umgesetzt. Es gibt's leider nicht digital zu kaufen. Du kriegst es momentan nur, allerdings da recht günstig. Ich rate zur Xbox 360 Version, weil die halt auch halt auf Xbox One und Xbox Series X läuft.
Ey, das ist ein super Tipp, weil da habe ich Bock drauf. Weil ich fand Driver das erste richtig gut, trotz dieses Tutorials. Ja, aber hier Thema Grenzen, auch Job. Also ein Spiel, das muss ich unbedingt erwähnen. Und da bin ich immer gespannt, ob du es gespielt hast und was du dazu sagst. Das ist Spec Ops The Line.
Oh, ja, das ist mir nicht eingefallen. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es nie komplett durchgespielt, aber ich habe die Szene gesehen, wo man an seine Grenzen kommt. So weit bin ich gekommen, ja.
Genau, weil das habe ich getestet und zwar für die Computerbildspiele Print-Ausgabe. Da gab es das Heft noch, das war die Ausgabe 8 2012, eine Zeit, wo ich noch sehr, sehr viel getestet habe. Ist auch gut weggekommen, Note 1,98, wenn es jetzt interessiert, das nur am Rande. Ganz kurz, was das für ein Spiel ist, ne, dass man auch mal sich das vorstellen kann. Das ist ein sogenannter Anti-Kriegs-Shooter, ist entwickelt von Jager Entertainment. Das hatte so ein fiktives Dubai-Setting. Ja, da werden die Gräueltaten des Krieges doch recht explizit dargestellt. Und man nimmt dann auch irgendwie so ein bisschen die Perspektive des Täters ein, was man auch erst gar nicht so kapiert. Wer den Roman Herz der Finsternis kennt von Joseph Conrad, Der weiß so ein bisschen, wo es dahin geht, wurde dann später auch von Francis Ford Coppola adaptiert als Vietnam-Antikriegsfilm Apocalypse Now, 1979, auch ein ganz toller Film. Und das ist so ein bisschen alles in die Richtung, ne? Man wird halt hingeschickt als Captain Martin Walker, den steuert man so aus Third-Person-Perspektive, hat dann zwei Kameraden bei sich, so KI-Begleiter, die auch automatisch agieren und soll da halt eine Geheimoperation durchführen in diesem Dubai. Da gab es halt irgendwelche massiven Sandstürme und es wurden da US-Einheiten hingeschickt, die 33. Brigade, und die ist halt irgendwie verschollen. Die wurden angeführt vom mysteriösen Colonel John Conrad, so ein Afghanistan-Veteran. Und also wie gesagt, wenn man Apocalypse Now kennt, kann man sich schon denken, was da so abgeht, ne, dass der Typ halt anscheinend nicht mehr so ganz richtig tickt und dass da irgendwie was vorgefallen ist. Ja, also ich möchte auch gar nicht so viel spoilern. Jedenfalls kommt man da irgendwann an eine Stelle, kommt man in so ein Dorf rein. Ja, und da sind überall verbrannte und verstümmelte Soldaten. Die wurden nämlich von Phosphorgranaten getroffen, von einem Angriff. Und das Problem ist, dass man diesen Einsatz dieser Granaten auch noch selbst angeordnet hat. Und das ist echt so eine heftige Szene. Und dann kannst du normalerweise im Spiel auch sprinten, ne, hat so einen Sprint-Button. Der ist in dem Moment aber deaktiviert. Das heißt, du musst da wirklich ganz langsam durchlaufen da zwischen den Leichen durch und viele leben auch noch und es ist so krass dargestellt, ne? So das Bein ist ab und die schreien rum und sind verbrannt und du wirst wirklich gezwungen, dahin zu sehen und du weißt, okay, ich habe das irgendwie verbockt, so als.
Sind da nicht auch Zivilisten dabei?
Genau, Zivilisten sind auch noch dabei.
Ich kann mich so dunkel an ein Bild von einer Frau mit ihrem Kind erinnern, meine ich.
Jetzt, wo du es sagst, das gehört, glaube ich, auch noch in die Szene rein. Also ich habe nochmal auf YouTube nachgeschaut, ich werde dich auch mal verlinken, so diese Szene, wo der so da durchläuft. Also das ist mir so damals hängen geblieben. Das mit der Frau, ja, doch, das müsste auch in dem Zusammenhang mit diesen Phosphorgranaten passiert sein. Genau, ja. Also sie sind beide verbrannt und sie hält ihr Kind so in der Hand, ne?
Genau.
Oh, ja. Die hatte ich jetzt schon verdrängt. Danke, jetzt ist sie wieder da. Ja.
Bitte.
Also das war so krass, dass ich dann auch beim Testen irgendwie echt keinen Bock mehr hatte. Also da habe ich dann auch gesagt, so stopp, ich mache jetzt eine Pause. Muss ich auch erstmal ausmachen, so, ja. Weil das hatte mit Spaß nichts mehr zu tun. Also das hat mich dann so an meine, auch so an meine Grenze gebracht, wo ich dachte, ey, was machst du hier eigentlich hier? Klar, ich werde dafür bezahlt, ist mein Job. Und das Spiel hat auch, glaube ich, genau das erreicht, ja, was die halt wollten. Ne? Ich habe da mal einen Artikel auf Zeit.de zugefunden. Da hat der Lead-Level-Designer, das ist der Jörg Friedrich, der war damals bei Jager, hat dann gesagt, der Spieler soll sich schlecht fühlen. Also das war die Intention der Entwickler und das ist denen halt auch voll gelungen. Aber ich wollte es dann irgendwie nicht mehr spielen. Also ich hatte keine Lust, das zu sehen. Ja? War krass, echt krass.
Ja, also da fallen mir jetzt ganz viele Beispiele zu ein, die was damit zu tun haben, aber es ist alles verschiedene Richtungen. Ich überlege jetzt gerade, womit ich als nächstes weitermache, aber ich glaube, ich nehme This War of Mine. Das ist so ein Spiel gewesen, wo ich gemerkt habe, leider auch ein bisschen, also es hat mich auf verschiedene Arten und Weisen, hat mich das wirklich gefuchst. Ich habe da gemerkt, Spiele können nicht das erreichen, was Filme oder Bücher erreichen. Können, wohlgemerkt. Und sie können andere Dinge erreichen, was Filme und Bücher nicht können. Aber es gibt Grenzen, die Filme und Bücher überschreiten könnten, wo Spiele ein echtes Problem mit haben. Und This War of Mine ist für mich das beste Beispiel. Weil das ist ja mehr oder weniger so ein, ja, wie soll man sagen, ein Strategiespiel, was in einem Kriegsgebiet spielt. Und man spielt hier eigentlich auch Zivilisten, die halt ums Überleben kämpfen.
Genau,
die
ja.
Die halt regelmäßig aus ihrem Versteck, also die sind quasi alle in so einem Haus, die da rausgehen und halt, ja, Proviant suchen müssen, Waffen sich eventuell wehren müssen gegen irgendwelche Angreifer und so. Und das Spiel ist halt sehr drauf getrimmt, dieses Gefühl wieder zu spiegeln, wie es sein muss, wenn man in so einem Kriegsgebiet lebt. Und das hat von der 4Players, hat das damals zum Spiel des Jahres gekürt übrigens, was ich auch nachvollziehen kann. Also ich kritisiere das nicht mal. Das ist ja schon eine extrem gute, ja, wenn ich ja schon so sage, eine extrem gute Idee, das hört sich wieder so zynisch an. Ein interessantes, noch nicht dagewesenes Konzept, jedenfalls nicht in dieser Umsetzung. Weil die das genau wie bei dem Spec Ops geschafft haben, dass dir das nicht Spaß machen soll. Aber es ist ein Spiel. Und ja. Vor allen Dingen, klar, man könnte jetzt sagen, ein Spiel muss ja nicht unbedingt Spaß machen, aber ich selbst spiele oder handle aktiv da drin. Und das ist halt was anderes, als wenn du passiv einen Film schaust oder ein Buch liest. Wo ich dann gemerkt habe, das möchte ich nicht. Ich könnte zum Beispiel auch ein Stück weit The Last of Us 1 und 2 mit ins Boot holen. Wo ich auch nicht so der mega super Fan von den beiden Spielen bin, weil ich gemerkt habe, das ist mir zu hardcore, von der Thematik her einfach. Ich habe damals bei The Last of Us 1, habe ich auf Polygamia ja den Satz geschrieben, das ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe, was mir keinen Spaß gemacht hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es überschreitet ja auch dauernd Grenzen, ne? Der Gewalt und...
Und bei Part 2 ist es noch extremer gewesen. Nicht falsch verstehen, das sind großartige Spiele. Ich bin auch gerade ein großer Fan von dieser sehr mutigen Ausrichtung von Part 2 gewesen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber da muss ich wirklich in der richtigen Stimmung sein. Das kann ich nicht nebenbei machen. Das könnte ich zum Beispiel... Also sowas möchte ich zum Beispiel nicht mehr als Job machen, mich dazu zwingen müssen, das spielen zu müssen, um ehrlich zu sein.
Ja gut, den Luxus muss man erstmal haben, ne? Also damals hatte ich ihn nicht. Ich habe übrigens auch This War of Mine getestet für Zeit.de, hatte sogar die Entwickler interviewt per E-Mail, glaube ich nur, aber immerhin. Und ja, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Aber mir fiel This War of Mine irgendwie leichter beim Spielen, weil da die Grafik ja anders ist, die grafische Darstellung. Du siehst ja so von der Seite, ne? Ist ja wie so ein Querschnitt von diesen Häusern, wo man dann so durchläuft, seine Figuren durchsteuert und alles so anklickt. Ist ja so fast wie so ein Adventure, so ein bisschen, ja? So ein Point-and-Click-Adventure, so entfernt, kann man sagen, oder?
Ja, also ganz, 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 ganz entfernt, ja. Ja, es ist eine gewisse Adventure-Mechanik ist da drin.
Ja, also ein bisschen Adventure und Aufbaustrategie, so Survival halt.
Die zynische Version davon ist hier das eine Fallout-Spin-Off für Mobile. Fallout Shelter heißt das doch, glaube ich, oder?
Richtig, ja.
Das ist genau. Eigentlich vom Konzept her gar nicht mehr so weit davon entfernt, nur da wird es halt eben durch diesen zynischen Humor halt aufgewertet, weshalb es dann auch irgendwo lustig ist. Aber ganz ehrlich, auch sowas wie Fallout oder Frostpunk, also alles so mit Endzeit-Szenario, das ist nicht meins. Also ich mag es nicht, Spiele zu spielen, wo ich das Gefühl habe, da ist eh Hopfenmalz verloren. Wofür spiele ich? Oder kennst du Into the Breach?
Nicht gespielt, aber ich kenn's. Auf jeden Fall mal was drüber gelesen oder irgendeinen Artikel redigiert. Ja, ja, doch, auf jeden Fall.
Das ist ja so ein rundenbasierendes Strategiespiel, so mit Retro-Pixel-Grafik, so ISO-Perspektive. Und das ist saugut gemacht. Das hat auch eine super Atmosphäre, eine tolle Musik und alles drum und dran. Aber die haben da ein Feature, weshalb ich das nicht mehr weiterspielen kann. Und zwar geht es darum, dass diese Welt, also ich krieg's nicht mehr genau hin, ich müsste jetzt genau nachlesen, aber ich glaube, es ist unsere Erde, wird überfallen von Aliens und von irgendeiner fremden Rasse und es sieht nicht gut aus. Und die letzte Chance für die Menschheit ist, dass Soldaten, die weit in der Zukunft leben, dass sie in die Vergangenheit zurückreisen und quasi dort anknüpfen, um diese Armee rechtzeitig noch aufzuhalten. Und das Fiese ist, wenn du eine Mission spielst, die dir misslingt, dann wird dir knallhart gesagt, diese Zeitlinie ist auf immer und ewig verloren. Und die Soldaten springen jetzt in eine neue Zeitlinie, in ein anderes Universum. Und da hast du dann eine neue Chance. Du denkst dir, fuck, du hast gerade durch dein Versagen dafür gesorgt, dass es eine Zeitlinie gibt, wo alle Menschen jämmerlich verrecken werden. Okay. Unwiderruflich. Es ist nicht so, dass du einen Spielstand lädst oder sowas, sondern es wird dir direkt gesagt, ja, du hast eine neue Chance, aber ja, die sind alle verloren. Leb damit. Und du bist schuld, weil du die Mission vergeigt hast.
Das kannst du nicht. Das kannst du nicht aushalten.
Das war für mich wirklich so, wow. Also ich meine, ich habe noch gelesen, das soll dann später so ein bisschen in die Richtung gehen, dass es dann doch irgendwie gehen soll. Und es ist auch ein bisschen umstritten. Ist es jetzt wirklich eine Zeitlinie, die verloren ist und man kann sich nicht reparieren? Ist es ein Paralleluniversum, was da jetzt entsteht? Das soll auch so ein bisschen bewusst von den Entwicklern offen gelassen werden. Aber für mich persönlich kam es halt so rüber, ich habe da jetzt ein Universum durch mein Versagen geschaffen, wo alle sterben werden. Und ich kann nichts machen. Ich kann nur einen Neuversuch machen, indem ich ein anderes Paralleluniversum erschaffe, wo das halt nicht passiert.
Ja, sehr spannend. Ich meine, da könnte man jetzt total ins Philosophische abdriften. Da könnte man jetzt auch sagen, wir werden eh alle sterben. Ja, also, was scherst du dich da jetzt eigentlich drum? Weißt du, wie ich meine? Also.
Ja, gut, aber es ist schon ein Unterschied, wie man stirbt. Also, sorry.
Definitiv, ja. Meine ich ja. Könnte man jetzt lange drüber philosophieren. Aber ich sehe gerade, dass der Jörg Leubel dem Spiel damals 92% gegeben hat bei 4Players.
Ja, das ist ein tolles Spiel. Gar keine Frage. Das ist super directed und das ist auch spielerisch hervorragend gemacht. Du wirst dieses Spiel nicht durchspielen können, ohne einmal zu versagen. Das gehört mit dazu.
Aber das finde ich gut von Spielen, wenn die auch einmal bewusst an diese Grenze führen und sagen, okay, dann lern jetzt mal draus und
genau. Beim
nächsten Mal musst du vielleicht anders machen, ne?
Ja.
Ja. Naja, also lauter spannende Spiele, ne? Aber diese Spec Ops, oh, jetzt, das hat wieder was aufgerissen. Also sowas möchte ich nicht mehr testen. Also, ja, auch wenn es quasi seinen, ich sag's mal, Bildungsauftrag, so die Schrecken des Krieges darzustellen, wirklich voll erreicht hat, ja, aber ich weiß nicht, sowas macht ja nicht Spaß in dem Sinne. Es muss ja nicht immer Spaß machen. Es reicht ja auch, wenn ein Spiel einen mal berührt. Ja, es muss ja nicht immer Spaß sein, aber oh, das ist schon so, nee. Vielleicht gehen wir mal lieber in die positiven Sachen. Ne? Aber ich hätte hier noch diverse andere Sachen eigentlich. Das ist so spannend.
Ich habe hier auch noch einiges.
Ja, da müssen wir noch kurz weitersprechen. Weil ich habe noch eine Sache, die würde ich gerne erwähnen. Wenn so diese äußeren Umstände dich so beeinflussen beim Spielen, ja. Und da ist mir noch was ganz Spannendes eingefallen, auch aus der Arbeit. Du kennst ja die Artikelreihe Mein erstes Mal. Die machen wir ja für PC Games.
Ja.
PCGames.de vor allem. Schreibst ja auch mal wieder was zu. Und ich habe 2020 das erste Diablo nachgeholt. Hatte ich nie gespielt, nie wirklich. Ja, Diablo 2 hatte ich gespielt, Diablo 3 hatte ich gespielt, Diablo 1 nur mal so ein paar Minütchen damals. Und dann dachte ich, oh, das wäre ein tolles Spiel für diesen Artikel. Und dann habe ich das Thema im Februar 2020 angeboten an Computec und haben die gesagt, ja, ist cool, Diablo geht immer, mach mal, spiel mal. So, und der Artikel sollte dann auch irgendwann so Ende Februar kommen. Und dann habe ich halt so Ende Februar angefangen, habe mir es gekauft, habe dann gespielt. Und was ist dann zu dem Zeitpunkt passiert? Die Corona-Pandemie ist ausgebrochen. Ja. Und ich weiß auch nicht, das klingt jetzt vielleicht irgendwie doof so, ja, auch jetzt, wo man so ein bisschen langsam ja drüber hinweggekommen ist über die Zeit, ich weiß es nicht, aber damals hat mich das sehr bedrückt, als es dann halt März wurde und dann kam dann der erste Lockdown und alles wurde geschlossen und veränderte sich und so. Und dann spielst du halt da dieses düstere Diablo und diese unfassbar melancholische Musik, die ich übrigens ganz toll finde, na, gerade dieses Tristram-Thema, das ist ganz toll. Aber ich konnte das dann einfach nicht mehr spielen, weil das habe ich so runtergezogen, das Spiel. Ich musste dann irgendwas Fröhliches spielen. Ich habe dann mit meiner Tochter immer Stardew Valley gespielt irgendwie, so ein bisschen was Positives, ne? Und damit man das vielleicht nachvollziehen kann, ich habe mir mal da ein Zitat rausgesucht. Ich glaube, dann kannst du es besser nachvollziehen. Ja, wo ich dann auch in dem Artikel dann begründet habe, warum ich das Spiel erstmal liegen lassen musste. Ich habe dann auf jeden Fall Ende März weitergespielt. Und der Artikel kam dann auch irgendwann Ende März auch erst raus. Also ich habe dann geschrieben, Ende März 2020, ich habe mich in den vergangenen Tagen endlich wieder ins Spiel gestürzt. Warum die lange Pause? Ich hatte dafür zuletzt schlichtweg kaum mehr Zeit und irgendwie auch keine Nerven und Kraft. Wenn ich mal etwas zur Entspannung gespielt habe, dann vor allem Farmspiele wie Stardew Valley oder Animal Crossing oder eine Runde World of Warcraft Classic. Denn die Situation rund um das Coronavirus hat sich mittlerweile dramatisch zugespitzt. In Deutschland sind Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen, Restaurants, Cafés und vieles mehr geschlossen. Öffentliches Leben findet faktisch nicht mehr statt. Social Distancing und Stay the Fuck Home Hashtag sind längst Alltag und es gibt Kontaktbeschränkungen im ganzen Land. Meine Frau arbeitet als Leiterin einer Kindertagesstätte in einem systemrelevanten Beruf, also muss ich mich als Selbstständiger um unsere beiden Kinder kümmern und kann erst abends arbeiten. All das geht nicht spurlos an mir vorbei und es beeinflusst sogar mein Spielerlebnis in Diablo. Mein Wiedereinstieg ist zäh. Das Action-Rollenspiel fühlt sich lange nicht mehr so spaßig an wie noch vor ein paar Wochen, als das Leben weniger sorgenvoll war. Plötzlich wirkt Diablo noch düsterer, noch morbider, noch bedrohlicher auf mich. Die unheimliche Musik in den Dungeons, das Kreischen der Monster, das Ringen um Leben und Tod. Die Corona-Krise schwingt beim Spielen immer ein wenig mit. So, reicht jetzt. Ja. Und also so war das damals. Ich konnte dieses Spiel nicht spielen. Da hat mich irgendwie so der äußere Umstand ja an die Grenze gebracht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also nachempfinden so ein bisschen. Ich glaube jetzt mit solchen äußeren Umständen, dass ich deshalb ein Spiel wirklich gar nicht mehr spielen konnte, fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Gab vielleicht mal so ein paar Spiele, wo ich Erinnerungen mit einer anderen Person hatte und ich konnte das Spiel dann später deshalb nicht mehr so unbeschwert spielen, aber das war eigentlich mehr bei Filmen, also weniger bei Spielen jetzt. Ja, was mir dazu noch einfällt, also ich habe hier noch ein paar kleine Beispiele, die versuche ich so ein bisschen mal zu sortieren. Eine gute Bekannte hat mich drauf gebracht auf Darkest Dungeon, falls du das kennst. Geht ja auch so in Richtung Rollenspiel wieder mit Rogue-Elementen. Und sie hat mir erzählt, sie findet das eigentlich vom Konzept her total interessant und total toll. Das ist eigentlich auch genau ihr Ding. Aber sie konnte das nicht lange spielen, weil ja die Spielfiguren so richtig Psychosen entwickeln können und richtig auch psychisch krank werden. Und das hat sie zu sehr an ihre eigenen psychischen Erkrankungen erinnert. Und das hat sie dann nicht lange ausgehalten, weshalb sie es nicht weiterspielen konnte. Das fand ich, ja. Sowas kann halt auch sein, wenn da eben ein Spiel etwas in dir triggert, dich persönlich quasi triggert, weil du persönlich mit etwas ein Problem hast. Bei mir zum Beispiel, ich habe ein ganz großes persönliches Problem damit, wenn ich verfolgt werde. Jetzt habe ich Outlast.
Oh, ja.
Boah. Ich meine, Silent Hill Shattered Memories, das ging noch. Das habe ich mit meiner besten Freundin damals durchgespielt. Das finde ich grandios. Und da habe ich wenigstens die Gegner auch nicht gesehen. Beziehungsweise bei Silent Hill Shattered Memories gibt's die Taste. Da kannst du mal kurz hinter dich schauen. Das habe ich einmal gemacht, danach nie wieder. Und bei Outlast, ach du Scheiße. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich so einen psychischen Horrordruck verspürt habe. Weil du ja ständig von wirklich riesigen und auch wirklich furchterregenden Kreaturen verfolgt wirst. Und du kannst dich nicht wehren.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Habe ich kurz reingespielt und dachte so, nee, Alter, geht gar nicht.
Und dann noch zwei Beispiele, die mir noch einfallen bezüglich negativen Erfahrungen. Detroit Become Human, das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, aber das eine Ende mit Kara, da haben sie extrem einen auf Holocaust-Parallelen gemacht.
Verstehe.
Und das war hart an der Grenze, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil das ist halt auch so ein Thema, das willst du nicht unbedingt spielen, sowas. Du willst nicht Schindlers Liste spielen. Und das andere, und das ist so ein der wenigen Probleme, die ich mit dem Spiel habe, das war unnötig, diese Thematik in dieses Spiel dann noch reinzupressen. Wenn die einen Schritt weitergegangen wäre, ich hätte das Spiel vielleicht sogar gehasst deswegen.
Oh, okay. Also das muss ich noch unbedingt noch spielen. Aber ich erkläre später bei den positiven Sachen vielleicht auch noch, warum ich das noch unbedingt spielen muss. Aber gleich.
Ja, genau. Und das allerletzte Beispiel ist ein absoluter Insider-Tipp. Das wird wahrscheinlich so gut wie niemand kennen. Es ist ein Point-and-Click-Adventure namens Resonance. Von 2012, glaube ich. Das hat den fiesesten, gemeinsten Plot-Twist, den ich je im Spiel gesehen habe. Weil da mitten im Spiel etwas so schreiend Unfaires passiert. Und auch das auch ohne, dass du es erahnst. Und du musst damit dann weiter umgehen. Es ist auch nicht mehr rückkehrbar. Und es gibt auch keinen alternativen Weg oder so etwas.
Also von der Story passiert da was.
Genau, von der Story. Muss auch sagen, ist noch in anderer Hinsicht grenzwertig. Es hat extrem schwere Rätsel. Mir fällt kein anderes Adventure ein, was so logisch ist und gleichzeitig so schwer ist. Also es ist jetzt nicht wie die Sierra-Adventures schwer, mit von wegen unfaire Sackgassen oder sowas. Sondern es ist alles logisch nachvollziehbar, aber die Rätsel sind knallhart schwer. Und da haben mich auch meine Grenzen gebracht. Also ohne fremde Hilfe hätte ich das nie und nimmer durchgespielt. Und dann hauen die ja diesen Plot-Twist rein. Ich denke mir so, alter Falter. Alter okay. Falter. Also ich würde es am liebsten so vielen Leuten empfehlen und ich möchte aber gleichzeitig davor warnen, nach dem Motto, eigentlich spiel's besser nicht, weil es könnte dich traumatisieren, was da passiert.
Oh, da hattest du halt andere Tipps, die mir jetzt besser gefallen haben. Also wenn ich das so höre. Aber gut, das kann ja auch sau interessant sein, ja? So eine Erfahrung beim Spielen. Also ich mag das ja, so an Grenzen gebracht zu werden.
Und ich habe auch das Gefühl, das ist der Grund, weshalb dieses Spiel nicht zu dem Kult geworden ist, den es hätte sein können, weil ich glaube, viele, die das durchgespielt haben, sich auch denken, oh, ist eigentlich toll, aber oh, will ich da nochmal dran denken? Will ich das wirklich nochmal jemandem empfehlen oder so? Und ja, schwierig. Ist übrigens von diesen Watchet-Eye-Games-Publishern vermarktet worden. Also es ist nicht von Watchet-Eye-Games selbst entwickelt. Er ist nur der Vertrieb, aber es passt sehr gut in das Portfolio zu diesen Unavowed oder diesen Blackwell-Spielen und so. So richtig schöne Retro Point-and-Click-Adventures mit so Pixel-Grafik kann ich sowieso jedem Adventure-Fan empfehlen.
Ja, klingt gut. Guter Tipp. Ja, jetzt haben wir allerlei negative Grenzüberschreitungen. Also ich hätte jetzt auch noch diverses gehabt. Ich kann ganz kurz sagen hier, was mich noch an die Grenze gebracht hat, war der Tyrant in Resident Evil 2. Allerdings jetzt nicht so krass wie bei dir in Outlast. Also ich hab's dann doch irgendwann immer weiterspielen können. Also das ist eher so, ja, so Outlast-soft vom Gefühl. Ne? Ich habe das schlecht ertragen, dass der immer hinter einem her ist und musste ihn dann abhängen und so, aber es ging ja noch ganz gut. Ne? Und auch so allgemein, was du sagtest, so verfolgt werden ins Spiel, das kann ich nicht haben. Also das ist auch der Grund, warum ich Alien Isolation zum Beispiel nie gespielt habe. Selbst wenn nur so irgendwie so ein kleines Vieh hinter mir herrennt, ich krieg da jedes Mal was zu viel. Ich kann immer wieder nur Elden Ring sagen, da hast du ja auch öfter mal so Momente, wo auf einmal eine Riesenspinne hinter dir auftaucht oder irgendein Vieh oder irgendein Assassine so aus dem Nichts auftaucht, den du nicht siehst oder so. Also da krieg ich jedes Mal, ey, ich weiß nicht, brauche ich nicht, ne, aber ist jetzt noch nicht die Grenze dann überschritten, aber ich merke dann immer so, okay, noch ein bisschen mehr und dann wäre die Grenze erreicht, so, ne. Gut. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir so viel negative Grenzüberschreitungen hier von uns gelassen und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge, weil ich finde das Thema super spannend. Jetzt gehen wir aber mal zu dem Positiven. So, Andy, positive Grenzen, das ist ja auch wieder was ganz anderes, ne? Mir fiel es auch, muss ich ehrlich sagen, so bei den Vorüberlegungen zur Folge ein bisschen schwerer als die negativen Sachen. Woran liegt das? Ich weiß nicht.
Weil es wahrscheinlich recht selten ist.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Und vor allen Dingen die Beispiele, die ich habe, die sind eigentlich von der Art, welche Grenzen sie überschreiten, warum ich es positiv fand, das ist noch viel breit gefächerter als das mit den negativen Grenzüberschreitungen. Und ich fange mal mit was total Simples zum Einstieg an. Und das sind Spiele, die die Grenzen eines Genres überschritten haben und mich deshalb schwer begeistert haben. Also das Paradebeispiel, ich erwähne es auch immer wieder gerne, ist halt Ultima Underworld, was halt sämtliche Genres mal einfach in einen Topf geworfen hat. Und es fühlt sich alles natürlich an, als ob es ein komplett neues Spiel ist, was es ja auch irgendwo gewesen ist, 1992. Also für die Leute, die es nicht kennen, das war quasi so der Ur-Dungeon-Crawler, wo man eben aus der Ego-Perspektive fein wie in einem Ego-Shooter rumlaufen konnte. Man musste springen, man musste mit Charakteren reden, man musste kleine Rätsel lösen. Ja, man musste aktiv kämpfen, aktiv ausweichen. Und das zu einer Zeit, wo es halt eigentlich klare Rollenspiele gab, klare Adventures gab, klare Sportspiele gab. Und das fand ich halt sehr interessant. Und in dieselbe Sparte hat mich jetzt ja auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir draufgebracht, ist hier das It Takes Two. Das ist auch so ein Spiel, was so viel reingepackt hat in ein einziges Spiel. Also sie hat mich deshalb draufgebracht wegen dieser einen Passage, wo das Spiel mal ganz kurz zu einem Mini-Diablo-Klon wird mit eigener Steuerung, eigener Energieanzeige. Man hat auf einmal so eigene Zaubersprüche und so etwas. Und vorher ist das halt ein ganz normales, ja, 3D-Jump'n'Run gewesen. Und das Dritte, was mir dazu eingefallen ist, ist Lair of the Clockwork God. Das ist eine perfekte Mischung aus einem Super Mario Jump'n'Run und einem Point-and-Click-Adventure. Und zwar spielt man nämlich zwei Figuren gleichzeitig. Und der eine will halt lieber, wie in den guten alten Zeiten, nur Rätsel lösen, langsam laufen, überlegen, mit Charakteren reden. Und der andere hat keinen Bock mehr da drauf. Der will lieber neumuschig die Gegend laufen, springen und Münzen einsammeln. Und daraus haben die Entwickler ein Spiel gemacht, wo beide Figuren halt, ja, ihren Beitrag leisten müssen. Also manche Szenen musst du eben als klassisches Point-and-Click-Adventure schaffen und manche als Jump'n'Run. Mhm. Und das in einem Spiel. Und das ist so gut vermixt. Und das ist nämlich halt auch eine, ja, eine Grenzüberschreitung, weil es die Grenzen bekannter Genres halt eben sprengt.
Ja, das hat mich auch schon immer fasziniert. Also ich bin da auch in meinen Gedanken ganz zurückgegangen und ich lande dann immer so in der C64-Zeit schon. Ich meine, so Spiele wie Elite, ja, oder Pirates, das war ja ganz ähnlich einfach. Das hat mich damals, da war ich ja schon ein bisschen erfahrener mittlerweile, ne, nicht nur diese C16-Zeit, sondern hab viel gespielt. Das hat mich halt mega begeistert, dass du auf einmal ein Weltraumspiel hattest mit, ja, so einer grenzenlosen Freiheit, wo du Actionsequenzen hast, wo du andere Raumschiffe bekämpfst, aber halt auch so ein bisschen strategisch, bisschen Handel, was kaufe ich ein, wo bringe ich's hin, ja, welche Karriere schlage ich ein. Das fand ich total geil und das war für mich so ein Gefühl von positiver, grenzenloser Freiheit. Und Pirates war dann ganz ähnlich. Wobei, das hatte natürlich Grenzen, ne? Du konntest ja nicht ewig da über die Meere schippern. Irgendwann bist du dann wieder, ich glaube, auf der anderen Seite rausgekommen, ne? War das nicht so in Pirates?
Ich überlege gerade, bist du wirklich auf der anderen Seite raus oder hat der Wind dich immer wieder zurückgedreht? Ich bin mir unsicher, weil ich habe Pirates persönlich nie so mega ausführlich gespielt. Das war nicht so ganz meine Welt.
Ich glaube, du kamst auf der anderen Seite raus. Kann aber auch der Wind gewesen sein. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich habe sie mal sehr, sehr viel gespielt damals.
Und ich habe zwar jetzt hier auch vor ein paar Monaten hier für Golem nochmal gespielt gehabt, aber ich bin ehrlich gesagt nicht über die Grenze geschippert, deshalb weiß ich es jetzt nicht.
Ich habe es jetzt für die Folge auch nicht mehr ausprobiert. Also ich spiele es gelegentlich ja noch auf dem C64, aber mich fasziniert dann eher so diese Mischung verschiedener Genres. Es ist ja ein bisschen Strategie, ein bisschen Adventure, ein bisschen Action und so Minispiele, so alles, ja, so ein richtig cooler Mix, dass man gar nicht genau sagen kann, was ist es denn eigentlich, finde ich. Also Pirates ist einfach, ja. Und das hat mich damals schon total fasziniert und tut's auch heute noch. Und das waren immer so Spiele, da kam auch lange Zeit nichts ran, ja. Gibt's da noch mehr Beispiele, die dir einfallen? Genregrenzen positiv überschritten?
Genregrenzen positiv überschritten.
Deus Ex.
Das war Gedankenübertragung. Mir ist auch gerade Deus Ex eingefallen, weil Deus Ex hat es halt sehr gut geschafft, dass du es halt spielen konntest, wie du wolltest. Und das war im Prinzip eigentlich die logische Weiterentwicklung nach Ultima Underworld und System Shock. Und es kommt ja aus derselben Ecke. Warren Spector war ja an all diesen Spielen beteiligt.
Stimmt, ja,
die logisch. Die ich jetzt gerade genannt habe.
Was ein Genie, ne?
Grand Theft Auto 3 fand ich faszinierend, dass da quasi Crazy Taxi als Minispiel integriert war.
Du bist lachen, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ha. Oder Stuntsprungschanzen. Einfach, dass du einfach mal da irgendwie da rumhüpfen konntest, ne? Und irgendwelche coolen Moves dann mit dem Auto hinlegen und so. Was ja dann auch schon wieder so ein eigenes Spiel irgendwie fast ist. Also so ein bisschen, ne?
Oder was ich auch mit dieser guten Freundin zusammen jetzt hier vor ein paar Monaten gespielt habe, ist so ein süßes kleines Geschicklichkeitsspiel namens Kiwi. Also geschrieben Ki wie Schlüssel und Wii, also wir. Und es ist ein Wortspiel, man spielt Kiwi-Vögel. Das heißt, es ist ein Koop-Spiel, man zurzeit spielt. Man muss ein Postamt leiten. Und man bekommt da so Nachrichten, die man eben auf so Tastaturen halt eben nachtippen muss. Man spielt halt einen Kiwi-Vogel, der halt immer nur auf eine Taste nacheinander eben draufspringen kann. Mhm. Und der, am Anfang ist es noch total simpel, nur das wird später total absurd, weil man dann halt auch da, keine Ahnung, da wird das Postamt überflutet, da muss man über Floße fahren und dann muss man irgendwann die Boten, das sind auch irgendwelche Vögel, die muss man noch füttern mit Donuts, und hast du nicht alles gesehen. Das nimmt dann auch total absurde Züge an, wo du denkst, es ging doch am Anfang nur darum, irgendwelche Nachrichten durch den Äther zu schicken und nicht hier, keine Ahnung. Das fand ich auch sehr süß. Und das Letzte, was mir noch einfällt, ist ein brandneues Spiel namens Patrick's Parabox.
Was ist das denn?
Ja, da habe ich wieder was rausgekramt.
Wie kommst du mal auf diese Spiele? Also faszinierend.
Das habe ich mal als Freeware-Spiel gespielt. Das hieß, glaube ich, ursprünglich It's a Game in a Game in a Game in a Game. Sowas in dieser Art. Und das muss man sich so vorstellen, man spielt einen Block, der hat Augen und man muss andere Blöcke auf irgendwelche Felder schieben, so Sokoban-mäßig und dann halt eben auf das Ausgangsfeld gehen. So weit, so öde. Das Besondere ist aber, dass es in diesen Levels, die immer so quaderförmig aufgebaut sind, gibt es Mini-Levels. Und da kann man dann quasi so sich reinpressen, dann ist man auf einmal in diesem Mini-Level drin. Und dieser Mini-Level, der wird dann groß und ist dann ein eigener Level für sich. Und dann, wenn du dann da drin einen Block hast und den aus dem Mini-Level rausschiebst, ist der in dem großen Level, der Block ist auch groß. Und total irre wird es. Also stell dir vor, du hast einen Level und in diesem Level ist derselbe Level nochmal drin, in dem du dich befindest.
Ja, ich schaue mir es gerade an. Das ist ja echt abgefahren. Ja.
Das heißt, du siehst dann auch, wie du selbst in dem normalen Level rumläufst. Du siehst dich winzig klein im Mini-Level und du siehst, wenn du an dem Rand von dem Level rumläufst, siehst du dich riesengroß an der Seite. Und total abgedreht wird's dann, wenn du den Level dann eben aus seinem eigenen Level rausschiebst und sowas.
Ja, ich schau mir gerade ein Video an. Was ist das denn? Mega, mega. Also, weißt du was, das wird mal verlinkt, weil das ist ja mal ein richtig cooler Tipp. Ich schau mir das gerade an. Was hat der denn geraucht, der das entwickelt hat? Also ganz ehrlich, das ist ja...
Das ist für mich jetzt schon der heißeste Kandidat für den Award Beste Spielidee des Jahres. Vor 2 Jahren hat er diesen Prototypen auf itch.io veröffentlicht oder irgendwo und war da schon total geflasht und vor ein paar Monaten hat er die Vollversion rausgebracht.
Gibt's bei Steam für aktuell 16,79 €. Also ich verlinke das mal, weil das sieht ja echt richtig cool aus. Ah, was man mit dir da immer wieder für schöne Spiele kennenlernt. Ach, es ist doch immer wieder schön, Andy. Ja, weil ich hätte jetzt wieder ein Spiel genannt, so hier, AAA, Bene, ne? Shenmue, finde das gehört auch genannt.
Klar, definitiv.
Oder? Ja. Das war Lebenssimulation, Adventure, Glücksspiel, Kampfspiel. Das hatte so viele Elemente, dass ich auch mal dachte, so, hoch, wie geil, was ist das denn? Ja, Dreamcast war eine ganz tolle Konsole. Müssen wir übrigens auch mal irgendwann einen Podcast drüber machen. Ne? Dreamcast kommt immer zu kurz. Und also Shenmue muss genannt werden, finde ich. Ja. Also jetzt mal ein ganz populäres Beispiel. Aber es gibt ja noch andere positive Grenzen. Da hattest du ja noch gemeint, ne, hier so Thema Hardware-Spiele, die eine neue Hardware direkt mal so ausgereizt haben. Und da hattest du Ridge Racer genannt und da muss ich dir zustimmen. Das hat mich damals mega geflasht auf der PlayStation. Ich habe allerdings Ridge Racer Revolution gespielt, also diesen etwas verbesserten Quasi-Nachfolger, der kam ein Jahr später raus. Das war so schnell und alles Wahnsinn, so echte 3D-Grafik, echte Polygone, irre schnell, ja, und geil.
Ja, also gerade so diese Entwicklung dieser 3D-Technologie in den 90er Jahren, da sind einige, ja, Grenzen gesprengt worden. Also da denke ich an das alte Doom, was eine absolut fantastische 3D-Engine für seine Zeit hatte und wo ich auch heute noch sage, das ist eine der besten Technikleistungen, die jemals ein Spiel geleistet hat.
Ja.
Ridge Racer ist insofern eine ganz besondere Ausnahme, weil die meisten Spiele, die Hardware-Grenzen sprengen, oder besser gesagt, die aufgrund ihrer Technikleistung Grenzen sprengen, das sind eher so Spiele, die am Ende eines Konsolenzyklus entstanden sind. Und Ridge Racer ist ja aber ein Launch-Titel für die PlayStation gewesen. und hat dann eben dieses Ausrufezeichen, diese Zeitenwende, könnte man fast sogar schon sagen, von diesen 2D-Konsolen wie Super Nintendo und Mega Drive hin zu den 3D-Konsolen wie Sega Saturn, PlayStation und Nintendo 64 eingeläutet. Weshalb es halt so wahnsinnig aussah. Ansonsten muss ich halt bei solchen Hardware-Grenzüberschreitungen immer so, ja, so an Spiele denken, die so am Ende erschienen sind. Lionheart für den Amiga hat mehr Farben, als ich zählen kann. Vagrant Story für die PlayStation 1, das war so am Ende der PlayStation 1-Zeit, hat dann nochmal Sachen aus der Kiste rausgeholt, das hätte man nicht für möglich gehalten. Oder diese berühmte Pressevorführung damals von Nintendo, wo sie über das N64 geredet haben, damals so Ultra 64 genannt, im Hintergrund liefen die Bilder von Donkey Kong Country. Und am Schluss von der Vorführung meint er dann so lapidar, ach übrigens, das hier hinten ist unser neues Jump'n'Run für das Super Nintendo.
Geil, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt. Genau, Donkey Kong Country. 1994 erschienen, also ganz am Ende der Lebensspanne des Super Nintendo. Ne? Das hat ja eine Wahnsinnsgrafik, Das hat in der Videogames übrigens eine Grafikwertung von 98% bekommen in der Ausgabe 1194. Ich habe extra mal nachgeschaut. Das hat ja also echt nochmal alles rausgeholt. Ich meine, hätte ich jetzt ja niemals gedacht, dass Super Nintendo sowas darstellen kann. Ja? An Animationen und so, also Wahnsinn. Ja, gutes Beispiel.
Oder Whizball für den C64, wo da so viele Details drin stecken und so viel Musik und so viel Grafik, so viel Sound und ein tolles Spieldesign. Das wird nochmal getoppt in dem Moment, wo du realisierst, dieses ganze Spiel komplett mit allem drum dran steckt im Speicher des C64. Es wird nichts nachgeladen, ja. Man hat das Gefühl, da wurden die Speichergrenzen gesprengt oder meine Güte, was Manfred Trenz mit Turrican oder dem Rendering Ranger alles geschaffen hat, von auch C64 bis Super Nintendo. Also da gibt's wirklich sehr, sehr viele Beispiele, die nicht immer spielerisch jetzt der Oberknaller waren. Denke ich jetzt mal an Defender of the Crown für den Amiga, ja, war ein schönes Spiel, spielerisch, aber allein, weil man das Gefühl hat, man hat da fotorealistische Grafik auf einmal vor Augen und das kannte man ja vorher nicht. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass da Grenzen gesprengt oder gedehnt wurden, ich würde sagen, da wurden neue Grenzen gesetzt.
Ja, neu definiert irgendwie.
Neu definiert. Und das ist so ein bisschen, was ich halt so an der heutigen Spielekultur so ein bisschen vermisse. Ich bin ja der Letzte, der sagt, früher war alles besser. Aber was früher halt schon schön war, war diese immer fortschreitende Entwicklung, dass man sich mit jeder neuen Konsolengeneration auf eine neue Grenze irgendwie freuen konnte. Das ist ein bisschen verloren gegangen.
Definitiv.
Mit einer Ausnahme, nämlich die VR-Technologie.
Ja, ja, ich weiß, VR, ja, jetzt kommen wir jetzt zu VR. Nee, gebe ich dir recht, das ist so. Also gerade so der Wechsel PS4 zu PS5, ne, und jetzt Xbox One zu Series X, haben wir ja auch hier schon besprochen, das ist halt, ja, klar, es ist schon, wenn man hinguckt und den entsprechend großen Fernseher, kann man sich schon einreden, mache ich ja eh immer, kennst mich ja, ne? Oh, das sieht viel, viel besser aus, aber sind wir mal ehrlich, ja.
Das beste Beispiel ist jetzt hier gerade die frische Ankündigung vom Remake zu The Last of Us Part 1. Das sieht besser aus, gar keine Frage.
Ja.
Es sieht besser aus, aber gerade bei den Vergleichsvideos habe ich dann sofort gesehen, die PS3-Version, es sieht auch noch fantastisch aus.
Genau, und das wäre jetzt ein Beispiel auch von mir noch gewesen, für ein Spiel, was halt so eine aktuelle Hardware am Ende ihres Lebenszyklus nochmal so richtig ausreizt. Und das war The Last of Us. Das war nicht nur von der Erzählweise fantastisch und ja gut, spielerisch war es jetzt nicht so mega innovativ, aber es war immer noch sehr, sehr gut. Aber es hat halt alles rausgeholt, was geht aus der PS3. Und wie du so schon sagst, es wurde ja schon aufgelegt für die PS4 ein Jahr später und jetzt kommt auf einmal noch eine PS5-Version. Das zeigt doch, wie wegweisend das war, oder? Also.
Naja gut, man muss dazu sagen, sie machen es, weil sie wissen, sie kriegen Geld dafür. Ich meine, die wollen 80 Euro dafür haben für das Spiel, was ich schon, ja, okay.
Ja, sie wollen es ja aber nochmal richtig überarbeiten, angeblich. Also nicht nur so remastered.
Ja, aber viele Features riechen dann mehr so nach Service-Game-Kacke.
Ja.
Also da sind schon so ein paar Sachen, wo ich mir denke, muss das wirklich, gerade vor allem bei so einem Spiel sein. Ich verstehe auch diesen ganzen Drang nicht mehr von den Spielern. Wenn das bei Filmen passiert, wird immer rumgejammert, wieso wird da das neu aufgelegt, wieso wird das neu gedreht, fällt Hollywood nichts mehr Neues ein. Bei Spielen wird jeder, sorry, Scheiß bejubelt, der neu aufgelegt
das
wird.
Das stimmt.
Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwann mal so dieses Bewusstsein eintritt, was eigentlich bei der Filmbranche bei Star Wars Episode 4 bis 6 eingetreten ist. Da hat sich ja auch jeder auf die Neuauflage gefreut und dann erst so nach und nach gemerkt, dass eigentlich viele Sachen gar nicht notwendig waren, manche sogar schädlich waren, haben irgendwie das Gesamterlebnis des Filmes kaputt gemacht. Und ich finde auch, The Last of Us 1, nochmal, ich bin kein so mega hyper Fan von diesem Spiel, aber es ist für mich ein Stück Kulturgut, was das Spiel geschaffen hat. Und ich finde, das verwässert es dann, dass man das unbedingt dann nochmal auf einer neuen Konsole mit halt ein bisschen besserer Grafik, also das ist nicht weit entfernt von dem Gag, dass man Casablanca in Farbe mit Happy End neu rausbringt.
Ja, nur die dritte Version in 9 Jahren und immer noch das gleiche Spiel letztendlich.
Wobei, an Podesta kommen sie nicht ran. Wie oft wurde Skyrim in den letzten 11 Jahren veröffentlicht? Genau.
Ja, ich bin ein riesen Skyrim-Fan, aber selbst das ist mir zu viel. Also nach der Special Edition hätten sie es mal gut sein lassen können, aber ja.
Also das ist ja auch eine gewisse Grenzüberschreitung, was da betrieben wird. Aber wir waren ja bei positiven Sachen. Hast du noch ein paar positive Sachen?
Ja. Ich habe mir noch Metal Gear Solid aufgeschrieben.
Oh ja, auch schön, ja.
Weil ich finde, das hat auch wieder Grenzen gesprengt auf eine sehr positive Art und Weise, weil es halt einerseits ein Actionspiel war, aber da auch wieder ein sehr taktisches, er hat ja, glaube ich, selbst gesagt, Hideo Kojima, taktisches Spionage-Actionspiel. Ja, das hat es auch sehr gut getroffen, aber eben auch diesen unfassbaren Filmcharakter, dieses cineastische, ja, diese Codex-Sequenzen, die Story, die ganzen Figuren, immer diese Einblendungen, auch wie dann die Synchronsprecher hießen, ne, so David Hayter als Solid Snake und so. Die verschiedenen Charaktere, die Endbosse, also das war für mich absolut definierend so. Es hat irgendwie eine Grenze positiv, ja, gesprengt, oder?
Ja, also da könnte ich jetzt einiges zu erzählen. Also Metal Gear Solid, eine der 5 besten Regieleistungen, die ich je im Spiel gesehen habe, weil da steckt so viel Mut drin in diesem Spiel. Allein die ganzen Details, die sich Kojima dafür ausgedacht hat, dass zum Teil die reale Welt mit der Spielwelt verknüpft, der Kampf gegen Psycho Mantis zum Beispiel, oder dass man an einer Stelle gesagt bekommt, ja, man muss jemanden über eine Codec-Nummer anrufen, aber man bekommt nicht gesagt, wie die Codec-Nummer heißt, sondern derjenige sagt nur, oh, ich weiß nicht, ich habe die irgendwo gelesen, auf irgendeiner CD-Schachtel stand die. Und dann sucht man dann nach einer CD-Schachtel und rafft erst nach einer Weile, oh, er meint die CD-Schachtel von dem Spiel, was ich gekauft habe. Auch Metal Gear Solid 3 und 4 haben da so viele Grenzen gedehnt und halt Sachen eben, ja, neu erfunden, so mehr so auf dieser Detailebene. Also Kojima hat ja nie wirklich ein total neues Spielkonzept umgesetzt und erfunden. Vielleicht von Metal Gear Solid 1 mal abgesehen. Aber ansonsten hat er ja eigentlich nur Elemente aus anderen Spielen sich genommen oder wiederverwertet und hat aber durch diese absurden Ideen, ja, in welchem anderen Spiel konntest du dich vorher von irgendwelchen Hunden anpinkeln lassen und danach haben die Wölfe dich in Ruhe gelassen? Wo gab es das? Kojima ist auf diese Ideen gekommen. Deshalb ist der Mann für mich einer der besten Regisseure der Spielebranche, ohne jeden Zweifel.
Ja, gebe ich dir recht. Also das fiel mir auch direkt ein, aber ja, ich erzähle immer über meine Lieblinge hier in Games Insider, aber ganz ehrlich, das sind halt auch die Spiele, die einen definiert haben als Spieler, ne? Aber wir hatten ja hier noch einen Quantic Dream-Titel eben, Detroit Become Human. Für mich war dann aber auch Heavy Rain irgendwie absolut definierend und grenzenüberschreitend, weil klar, es gab ja schon vorher so ähnliche Spiele, ne? Fahrenheit oder so, ja. Aber das hat irgendwie so diese Symbiose Videospiel und Film. Also ich habe jetzt nicht alle Spiele, die in diese Richtung gehen, gespielt. Es gab ja auch Dragon Slayer und so, ja. Aber das hat für mich so diese Symbiose erstmal so perfektioniert. Wo ich dachte, Mann, das ist ja wie so ein Kinofilm. So diese Dramaturgie und dieses Stilmittel mit dem Splitscreen und so, ja, und das war schon sehr, sehr geil.
Du weißt ja, wie schwer es mir fällt, Zwischenüberschriften für meine Artikel zu schreiben, weil ich will ja immer ganz kreativ sein, das geht halt nicht. Aber beim Heavy Rain-Artikel habe ich eine der besten Überschriften geschrieben, die sehr Meta gewesen ist. Ich glaube, es hat niemand verstanden, aber Hauptsache ich wusste, was es bedeutet. Der Wind hat sich gedreht. Weil Heavy Rain ist für mich in der Tat das Spiel gewesen, wo der Interactive Movie auf einmal funktioniert hat. Und damit meine ich jetzt wirklich, dass dieses Spiel als Film nicht funktionieren würde. Und zwar absolut gar nicht. Ich will nicht spoilern, aber jeder weiß, der das Spiel gespielt hat, was ich meine mit den Abzug gedrückt bei dem religiösen Fanatiker. Das war eine Szene. Jeder, der diese Szene gespielt hat, hat versehentlich das gemacht, was man da macht, hat sich total erschrocken. Meine beste Freundin ist die einzige Ausnahme und ich war schon total baff, so war du, wow, du hast das gemerkt, ja, du hast nicht das gemacht, was jeder andere gemacht hat und sie so, ich hab vor Schreck, ist mir der Finger entglitten, ich hab nicht richtig auf den Knopf gedrückt.
Genial.
Und das passt auch zu der Szene. Das hätte auch im realen Leben genauso passieren können, dass man quasi abrutscht, wenn du mich verstehst.
Ja, ja, voll.
Fantastisch, absolut fantastisch. Also wie gesagt, ja, ich kenne inzwischen viele Vorbehalte gegenüber der Story und das Spiel wird von vielen Leuten inzwischen als schlechter Witz angesehen, was die Story anbelangt, so die Plotlöcher. Aber die Inszenierung, der Filmschnitt, ich habe noch nie vorher bei einem Spiel gesagt, das hat einen Schnitt. Dieses Spiel hat einen Schnitt. Und es ist trotzdem ein Spiel. Als Film würde das nicht funktionieren. Ja, es hat für mich den Interactive Movie revolutioniert.
Ja, sehe ich genauso. Und gab es ja große Diskussionen damals bei der GamePro. Ja, das ist ja kein Spiel und so. Und Kollege Kai Schmidt. Und ich habe dann gesagt, ey, Alter, das musst du doch sehen. Ja, du musst doch sehen, was dieses Spiel hier gerade erschaffen hat, was hier David Cage, Quantic Dream, was sie da machen. Ja, ja, nee, das ist ja irgendwie kein Spiel. Ne, über die blöden Quicktime-Events und so, oh, ey. Aber gut, schön, dass du es so siehst. Ja. Und deswegen, ich muss jetzt unbedingt die anderen Spiele noch nachholen. Ich habe irgendwie Beyond Two Souls immer aufgeschoben und dann kam schon Detroit raus und ich habe sie alle noch nicht gespielt. Also, die werden auf jeden Fall bald gespielt. Aber ich glaube, ich werde Beyond Two Souls überspringen. Ich glaube, ich will direkt Detroit. Das interessiert mich von der Thematik irgendwie mehr. Auch nach dem, was du jetzt so erzählt hast. So.
Ja, und Detroit ist halt auch das bessere Spiel und ich kenne kein Spiel, wo du dich so sehr als Regisseur fühlst. Also, nochmal an jeden, der das nicht gehört hat. Ich habe das schon beim letzten Podcast irgendwann mal gesagt. Spielt Detroit Become Human bitte nicht so, dass ihr perfekt spielt. Das möchte das Spiel nicht. Spielt es so, wie ihr das Gefühl habt, wie die Geschichte weitergehen soll. Dann ist das ein Traum. Ein absoluter Traum, was man da alles für einen Scheiß machen kann. Ja, vor allen Dingen die Charaktere gegenseitig ausspielen. Das ist fantastisch. Absolut fantastisch.
Ah, da freue ich mich drauf. Ich muss jetzt endlich mal Elden Ring beenden. Es reicht jetzt. Ja. Malenia, du stirbst. Wahrscheinlich heute Abend noch nach dem Podcast. Und dann bin ich eh fast durch. Und dann ist Schluss. Dann reicht es, ne? Ja, aber hier positive Grenzen. Also ich habe noch 2-3 Titel, wo ich nicht weiß, ob das jetzt so wirklich so krass wegweisend war. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, fand ich. Zum Beispiel die Borderlands-Reihe ab 2009. Das war ja so ein bisschen so Diablo, ne? Im Lootrausch meets Ego-Shooter.
Ja.
Gab's so, glaube ich, vorher auch nicht, ne?
Oh.
Oder?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich deshalb noch nicht drüber nachgedacht, weil ich nicht so der Loot-Fan bin. Aber das könnte durchaus sein. Also, ja, erzähl mal.
Ja gut, es gab World of Warcraft, aber es ist kein Ego-Shooter. Es gab Diablo und Diablo 2 und so weiter. Ja, aber gab es wirklich einen Ego-Shooter, wo du halt dann die ganze Zeit irgendwie am Looten bist und Level up und so, oh geil, hier neue Wumme und so. Ich glaube, das war wirklich Borderlands.
Das könnte Borderlands gewesen sein. Wäre mal interessant, das mal zu recherchieren, ja.
Also das fiel mir auf jeden Fall noch ein. Weil ich gerade Teil 2 sehr, sehr gut fand, habe ich auch getestet damals und glaube sogar durchgespielt und das war so auch eine neue Grenzerfahrung irgendwie so, weil ich mir dachte, so das kann ein Ego-Shooter so gar nicht bieten, weil der hat dann entweder eine geile Story, ne, wie Half-Life oder ist halt eher so ein Multiplayer-Shooter, Quake 3 Arena oder so Spiele, Counter-Strike taktisch, aber halt so das zu verquicken mit Diablo-Style, das war schon sehr, sehr cool, ja. Also das fiel mir noch ein.
Ja. Ja, mir fallen jetzt auch noch 3 Titel ein, die ich erwähnen möchte, die mich jetzt mehr von ihrer Darstellung umgehauen haben, die auch Grenzen überschritten haben, wo ich nicht dachte, dass die Spiele überschreiten können. Und das geht schon auch so ein bisschen Richtung This War of Mine oder Fallout, also etwas, wo ich mir denke, ist das wirklich gut, dass man das spielt? Aber in meinem Fall hat es funktioniert, also ich bin froh, dass ich gespielt habe, es gehört zu meinen Lieblingsspielen. Das ist zum einen das gute alte Call of Duty Modern Warfare. Also Call of Duty 4, und zwar die Atombombenszene.
Ja.
Weil bei der Atombombenszene, auch die Leute, die es nicht wissen, nur die Kurzfassung, man ist im Hubschrauber, mitten in der Mission, es passiert ganz viel drumherum, man switcht sowieso ständig zwischen verschiedenen Charakteren und dann explodiert im Hintergrund eine Atombombe. Und der Hubschrauber stürzt ab. Da gibt es einen Cut zu einem anderen Spiel, zu einer anderen Zwischensequenz und dann geht es wieder zurück zu dem abgestürzten Hubschrauber. Und man kriecht da quasi raus. Und man sieht im Hintergrund einen Atompilz wieder nochmal so, sich so schön entfaltet. Und ich habe mir damals nur gedacht, wie will das Spiel denn das jetzt drehen, dass man da rauskommt? Also wie soll man das denn überleben? Also das geht doch nicht. Und ja, das ist der Gag, man ist tot. Der Söldner ist tot.
Ja.
So, wow, okay. Und es war auch schon vorher, gab es eine Zwischensequenz, wo man aus der Ego-Perspektive eines gestürzten Präsidenten quasi mit ansieht, wie man exekutiert wird. Das war auch so, wow, Leute, wow, 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 ja.
Mm.
Also das hat das noch gut gemacht, was Modern Warfare in Teil 2 und 3 gemacht hat. Ja, das fand ich dann nicht so gut. Das geht dann auch mehr in Richtung Tabuthemen, so Zivilisten wegballern und sowas. Deshalb würde ich das eh wieder als negative Erfahrung nehmen. Ja, dann fällt mir Soma ein, Horrorspiel.
Ja, ja, habe ich auch gespielt.
kann ich leider auch nicht spoilern. Ich kann nur sagen, was dieses Spiel macht, was man dort erfährt, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht.
Ja, ja, verstehe. Ja.
Und damit meine ich zwei Sachen. Das eine ist der Hauptgag, den ich verraten möchte. Und das andere ist, ich spoiler mal so halb, der letzte Mensch. Wie die Szene kam, ist mir alles in mir gefroren. So nach dem Motto, irgendwann wird das jemandem passieren. Aber das Soma hat es eben halt geschafft, das so gut umzusetzen, weshalb ich dem Spiel wirklich unendlich dankbar bin, dass es auch ein Spiel ist, dass ich das wirklich selbst erfahren habe, als quasi ich selbst. Ich habe es halt nicht als Film gesehen. Das hätte als Film, glaube ich, nicht so gut funktioniert für mich. Und ich habe halt gemerkt, dass ich, wenn ich Horrorspiele mag, dann muss es, ich sag mal, sowas Subtiles sein. Also mit Jumpscares kannst du mich ja jagen. Oder sowas Saw-ähnliches. Geht gar nicht. Aber so eine Idee, erstmal darauf zu kommen, das halt so knaller durchzusetzen und auch bis zum Ende, also du raffst ja den eigentlichen Plot-Twist. Du wirst dann nach und nach darauf hingeführt, auf was es hinausläuft. Aber begreifen tust es in der letzten Szene erst. Und deshalb ist das eine erzählerische Meisterleistung, was das Spiel geschafft hat.
Das ist schon genial.
Und der letzte Titel, den ich noch nenne, und dann bin ich still, Shadow of the Colossus.
Ja, okay, der musste jetzt kommen, ne? Der musste kommen.
Da habe ich mir nur notiert, als Spiele endlich zu Kunstwerken wurden. Ja, das Spiel hat halt in so vielerlei Hinsicht alle Konventionen gebrochen, die ich vorher kannte, und hat Dinge in einem Spiel ermöglicht, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ob das überhaupt Sinn macht, ob das möglich ist, ob man das überhaupt umsetzen kann, wie auch immer, keine Ahnung, ja. Ich wollte das Spiel eigentlich nur spielen, weil ich die Idee toll fand, eine Art Jump'n'Run auf einer sich ständig bewegenden Plattform zu spielen. Und was es dann für eine Story hatte, das hat ja eigentlich gar keine so tolle Story, wenn man genau drüber nachdenkt. Die kannst du auf einem halben Blatt Papier zusammenfassen. Aber die Umsetzung ist so unfassbar gut. Ja, es ist mein Lieblingsspiel ever. Vielleicht auf immer und ewig, keine Ahnung. Das hat für mich diesen Schnitt geschaffen, wo Spiele keine reine Unterhaltung mehr waren und wo es einen Unterschied gab zwischen, so ähnlich wie bei Filmen, zwischen dem Blockbuster, dem Kinoblockbuster und dem intelligenten Geheimtipp, der aus der Independent-Szene kommt. Ja, und dafür bin ich dem Spiel unendlich dankbar.
Ich weiß. Es muss halt ab und zu mal erwähnt werden. Aber es gibt halt so Spiele, die einen definiert haben. Ich habe ja jetzt auch wieder ein paar genannt, die ich immer wieder mal auspacke, weil die halt einfach so wichtig waren und halt für uns halt auch irgendwelche Grenzen gesprengt haben. Ne? Was mir eben noch eingefallen ist spontan, so auch nochmal so Technik, weiß nicht, ob das jetzt wirklich so definierend war, aber es hat zumindest das Doom-Prinzip technisch nochmal fortgeführt. Duke Nukem 3D.
Ja.
Hat auch nochmal neue Grenzen ausgelotet im Level-Design und gerade der Zerstörung und physikalische Effekte und so Geschichten. Also das fiel mir jetzt gerade spontan noch ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so mega wegweisend war wie jetzt Doom, aber ich glaube, es war schon sehr wichtig für neue Grenzen.
Aber da fällt mir ein, ich glaube, diese Doom oder besser Quake und Duke Nukem 3D-Debatte, die sind ja fast zeitgleich erschienen damals.
Richtig, ja.
Die hat in mir persönlich einen Gedanken getriggert. Etwas, was ich auch schon immer mal wieder entweder in Videoform oder als Artikelreihe mal umsetzen wollte. Eine Überschrift, woher der Spielspaß kommt. Und zwar, warum Spiele weswegen Spaß machen. Und ich komme da deshalb drauf, weil Duke Nukem 3D hat ja nichts anderes genommen, als Doom zu nehmen und mit ganz viel Gimmicks auszustatten. Dass du da Flaschen zerschießen konntest, dass du dich im Spiegel sehen konntest, dass du Gegner klein schrumpfen und platt treten konntest, dass du, wenn du über Blut gelaufen bist, also blutige Fußspuren hinterlassen hast. So diese Kleinigkeiten. Und id Software hat damals sich so ein bisschen drüber mokiert darüber, dass das ja Kinkerlitzchen sind, dass das ja nicht wichtig für ein Spiel wäre. Sie würden sich auf das reine Spielerlebnis nach dem Motto des Gameplay in Anführungszeichen, also die Steuerung, die Spielbarkeit, das Leveldesign, das Balancing, darauf konzentrieren die sich. Alles andere ist unwichtig.
Stimmt aber nicht.
Da habe ich zum ersten Mal realisiert, es gibt Leute, die mögen das und es gibt Leute, die mögen das. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man ein Spiel mögen kann. Und sei es auch nur, dass du ein Star Wars Spiel magst, weil es ein Star Wars Spiel ist, egal wie kacke es eigentlich ist. Ich meine, ich habe als Kind, gab es auf dem C64, gab es ein Tom und Jerry Spiel. Das war schlecht, aber ich habe es gemocht, weil es Tom und Jerry war.
Ja, genau.
Die Grenze meines Bewusstseins ist damit, hat sich erweitert, muss ich gerade drüber nachdenken.
Sehr schön, sehr philosophisch. Jetzt muss ich gerade an Willow denken, haben wir ja auch schon mal drüber erzählt, ne? Was mir halt nur gefallen hat damals, obwohl es so kacke war, weil es halt Willow war, weil ich den Film so toll fand. Ja. Ja, und jetzt nochmal so ein technisches Ding, was mir auch nochmal eingefallen ist, das Comanche Maximum Overkill von 1992. Ja. Oder bei uns hieß es, glaube ich, Operation White Lightning. Das hat ja auch wieder so Grenzen neu definiert, aber irgendwie ja nicht unbedingt von der Hardware, es war eher so diese Voxel-Technologie, ne? Das war ja auch irgendwie so damals so, wie krass ist das denn, ja? Sieht ja voll echt aus. Ich meine, wenn du es heute siehst, denkst du halt, was? Bitte?
Ich mag solche gefakten 3D-Sachen auch heute noch, ich liebe das. Also ich finde, Comanche kann ich mir deshalb heute noch geben, weil es gibt halt kaum ein Spiel, was so aussieht. Das hat seinen eigenen Charme. Und was ja so faszinierend an dieser Voxel-Technologie ist, also für die, die das nicht wissen, ein Voxel ist ein Pixel, der eine Höhe hat. Das heißt, die haben die komplette Landschaft, haben sie quasi 2D gezeichnet, also in der 2D-Karte vor Augen gehabt. Und jeder Pixel wurde dann ein weiterer Wert zugeordnet. Dieser Wert war dann die Höhe des Pixels. Und das wurde dreidimensional eben ja halt umgesetzt. Und dadurch hatte man eine plastische, hügelige Landschaft auf einmal vor Augen, die ziemlich flott für die damalige Zeit war. Und da finde ich es eben faszinierend, dass diese Grenzüberschreitung durch diese total plumpe Idee gekommen ist, dass man aber jedem Pixel einen weiteren Wert zuordnet. Fertig. Also manchmal brauchst du halt nicht viel, um einen Schritt weiter zu gehen. Kleiner Schritt für mich, großer Schritt für die Videospielindustrie oder wie auch immer.
Aber es war eh diese Zeit damals, ne, so Anfang der 90er. Ich sage auch nur Rebel Assault, CD-ROM-Medium, was jeder haben wollte, einfach nur, weil es so geil ausgesehen hat. Ich meine, spielerisch war das ja halt echt Mist eigentlich. Billiger Rail-Shooter, aber ey, was sind wir ausgeflippt damals, wie geil das aussieht. Ist ja alles gestreamt worden, glaube ich nur, ne? So, und du bist halt dann da am Sternzerstörer entlang geflogen, hast dann die Geschütztürme attackiert und es sah alles so geil aus und die Originalmusik und so. Alles, weil halt das Medium CD die Grenzen irgendwie verschoben hat.
Ne? Ja, wobei ich dann aber noch eine Lanze für dieses Spiel brechen muss, weil ich finde, Rebel Assault wird heutzutage viel zu sehr schlecht geredet und das finde ich ein bisschen unfair. Ich habe da ein bisschen das Gefühl, das passiert wirklich bei Leuten, die das damals nicht gespielt haben. Und da kann ich es auch nachvollziehen heute. Also ich mag dieses Schlechtaltern nicht, diese Wortkonstruktion.
Okay.
Aber bei dem Spiel muss ich halt sagen, es gibt, glaube ich, kein Spiel, was schlechter gealtert ist wie Rebel Assault. Und dafür gibt es halt gute Gründe. Aber was das Spiel halt trotzdem von anderen Rail-Shootern dieser Art damals abgehoben hat, war, dass es zerstörbare Grafiken gab. Ja, es gab dieses Chaos Control, das war auch aus der Zeit. Und wenn du dort Gegner abgeschossen hast, dann hat das Spiel einfach eine Explosionsanimation drüber gelegt. Und dann ist halt die Explosionsanimation eben so mitgeflogen, wo eigentlich der Gegner war. Das sah total lächerlich und kacke einfach aus. Und du hattest bei Rebel Assault schon so ein paar Szenen, wo du halt zwischen zwei Wegen entscheiden konntest. Du konntest ja so ein bisschen bewegen und so. Also das war schon mehr als nur ein billiger Rail-Shooter, will ich damit sagen.
Ich wollte jetzt nicht schlecht machen. Ich hab's ja geliebt. Also das war einfach. Aber auch so diese ganze Zeit, ich merke gerade so, die hat mich sehr geprägt und die hat halt auch mal diese Grenzen verschoben. Wing Commander 3 mit den ganzen Schauspielern, ja.
Oh ja.
Ja, weil wir jetzt auch hier Star Wars haben, Mark Hamill und so, ja, also als Captain Blair. So diese Zeit, die hat ganz viele Grenzen verschoben, so finde ich, ja. Also du hast ja eben schon gesagt, das kannst du heute einfach in dem Maße einfach nicht mehr machen, ja. Weil die technologische Entwicklung ist nicht mehr so groß einfach. Die Sprünge zwischen den Konsolen, die sind aber nicht mehr so spürbar. Ist einfach ein bisschen schade eigentlich.
Das ist so lustig, weil 10 Jahre vor Wing Commander 3 gab es ein Ghostbusters-Spiel für den C64. Und ich als Kind war da total fasziniert von und hab damals geträumt, ey, wie geil wäre es, wenn da jetzt am Ende von dem Spiel voll die krasse Szene drin wäre, die aussieht wie der Film. Mit den Schauspielern und so weiter. Das war total utopisch auf dem C64, aber ich habe mir das so vorgestellt, weil es da eben im Ghostbusters gab es halt so eine Endszene, wo ich nie hingekommen bin, weil das für mich zu schwer war als Kind. Und 10 Jahre später ist es technisch möglich. 10 Jahre.
Und das meine ich ja, das ist gerade so jetzt im Jahr 2022, du sagst ja mit VR, aber ich würde es mir halt wünschen, dass mal sowas wieder halt wirklich auch auf einer normalen PS5, dass du halt ein neues Spiel siehst und sagst, boah, das haut ja alles weg, ja, alles weg.
Aber die Sache ist, was willst du noch machen? Du bist inzwischen bei fotorealistischer 3D-Grafik, also echtzeitgerenderter 3D-Grafik. Du kannst nichts mehr machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist eben diese krasse Grafik wie jetzt bei Hellblade zu nehmen und das mit einer Open World wie Red Dead Redemption zu koppeln.
Ja, 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 ja.
Und dann noch irgendwie KI oder sowas zu optimieren. Aber das rein optische, so allein vom Standbild her, wir sind über den Fotorealismus hinaus. Wir haben Spiele, die sehen, sorry, besser als die Realität aus. Und das liegt halt daran, weil die Hardware eben schon da ist.
Ja, aber ich denke, es ist schon noch Luft nach oben, ne? Also hier die Unreal Engine 5.
Aber die Sprünge sind halt nicht mehr möglich. Benedikt, wenn die Sprünge möglich wären, dann würde man sie machen.
Das stimmt. Und das finde ich ein bisschen schade, ne? Aber vielleicht sind wir auch einfach schon so alt und so lange dabei, dass man dann so ein bisschen nostalgisch verklärt in die 90er schielt und sagt, ah, da waren die Sprünge so groß. Aber sie waren so groß.
Ja, nein, es war einfach so.
Muss halt mehr über die Spiele gehen. Ich meine, siehe Minecraft, das hat ja auch wieder Grenzen verschoben. Auch noch so ein Beispiel, was mir einfiel, ne?
Richtig, ja.
Oder halt auch wieder verschiedene Genres komplett zusammengemixt hast, trotzdem hast du was komplett Neues geschafft. Ich glaube, es muss mehr so über die Spiele gehen, ne? Und ja, es erscheinen ja auch immer wieder neue und auch manchmal kleine Indie-Perlen. Und du entdeckst die ja zum Glück auch immer, so dass ich auch auf dem Laufenden bleibe. Ich glaube, sonst würde mir einiges durch die Lappen gehen, ja, auch, muss ich echt sagen. Also, das ist schon gut, ja. Ja, Andy, ich glaube, uns wird noch viel, viel mehr einfallen, aber ich denke, es ist ganz gut, jetzt mal einen Punkt zu machen, weil, ja, das Thema ist so ausufernd. Da können wir irgendwie mal gucken, ob wir nochmal, vielleicht doch nochmal eine Folge drüber machen. Zumal wir eigentlich ja noch einen Punkt hatten, den wir gar nicht angesprochen haben, dass es halt auch Grenzen in der Gesellschaft durch Spiele verschoben wurden. Ne? Spiele, die früher indiziert waren, die dann heute nicht mehr indiziert sind, die irgendwie damals vielleicht sexistische Inhalte hatten, ja, und die man damals gar nicht so als sexistisch vielleicht empfunden hat und rückblickend sagt, wie konnte man sowas jemals rausbringen und so. Ne? Also ich glaube, das Thema, das hat noch einiges an Stoff und der Sönke hat bestimmt auch noch Lust drauf und ich glaube, irgendwann können wir da nochmal was zu machen. Aber für heute machen wir mal Schluss.
Genau.
Immer in die Abmoderation und da wisst ihr ja schon, liebe Hörerinnen und Hörer, uns interessiert immer, was ihr über die Folge denkt. Ja, vielleicht könnt ihr mal erzählen, welche Spiele haben euch an eure Grenzen gebracht, ja, und diese überschritten, gab es da irgendwelche Erlebnisse, ja, egal welcher Art, ja, und was zählt für euch überhaupt als Grenzüberschreitung, ob positiv, ob negativ, so wie bei uns heute, würde uns sehr interessieren, könnt uns gerne mal Rückmeldung geben, am besten wie immer auf unserer Webseite www.spielejournalist.de, auf Social Media, Twitter, Instagram, Facebook. Oder ihr kommt direkt auf unseren Discord-Server und dort gibt's ja den Feedback-Kanal. Und da könnt ihr immer mal reinschreiben, was ihr denkt. Ja, Andy, und dann gibt's jetzt noch den Hinweis auf die letzte Folge im Juni. Die erscheint wieder am Freitag und zwar am 24. Juni 2022. Und das Thema müssen wir nochmal besprechen.
Ja, wir haben schon eine Idee. Aber wir wollen es nicht in Stein meißeln und wir wollen es dann eher als Überraschung präsentieren.
Ich bin selbst gespannt, ob wir es umsetzen werden, aber ich glaube, da geht was. Auf jeden Fall eine sehr schöne Folge heute. Andy hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch für die vielen Erinnerungen und auch für die neuen Tipps, die ich jetzt hier so notiert habe. Da ist jetzt einiges, was ich noch nachholen möchte. Also auch dafür danke.
Bitte sehr.
Andy, mach's gut. Wir hören uns. Bis bald.
Ja, macht's gut.
Ciao, ciao.